I Went to Films. It's Not a Film School. Ein Audiokommentar von Markus und Martin.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge von I Went to Film. Ich bin der Markus, neben mir sitzt Martin wieder mal. Und ja, Martin hat sich auch das Thema des heutigen Tages ausgesucht, nämlich Jäger des verlorenen Schatzes im Original Riders of the Lost Ark. Oder wie er in den USA heutzutage auch benannt wird, Twix of the Lost Ark. Ich wollte den schlechten Wortwitz jetzt schon mal abhaken.
Ja, lassen. Okay, alles klar. Ja, und nicht blöd dastehen.
Nee, er wird aber tatsächlich in den USA inzwischen auch als Indiana Jones and the Riders of the Lost Ark beworben.
Okay, ja, das ist interessant.
Weil der nämlich im Originaltitel und in den Originalplakaten und Artworks nicht vorkam, der Name Indiana Jones. So, aber Martin, warum hast du denn diesen Film vorgeschlagen?
Also ich finde bei Indiana Jones interessant einmal so die Herstellungszeit. Harrison Ford ist ja einer der Schauspieler, der im Prinzip mehr oder weniger parallel zwei Meilensteinen der Filmgeschichte mitgeschrieben hat. Das ist sozusagen der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass ich total faszinierend finde, diese Geschichte nach der Bundeslade zu suchen, im Zusammenhang auch mit der Nazi-Zeit, um natürlich da an dieses Allwissen und die Macht heranzukommen. Und das finde ich eine sehr interessante Kombination. Und deshalb habe ich mir den Film ausgesucht.
Und es ist ja auch vor allen Dingen auch einer der Filme, der, denke ich, für unsere Generation ein ganz prägendes Filmerlebnis auch ist und der das Abenteuer-Action-Kino der 80er Jahre auch mitprägt.
Richtig, auch wenn viele von uns das nicht im Kino gesehen haben, denke ich.
Ja, aber gerade deswegen ja, weil es eben schon da war
und genau,
so eine große
richtig.
Rolle gespielt hat. Ist ganz lustig, bei uns in der Familie gibt's eine interessante Geschichte zu dem Film, nämlich unser Familienurlaub 1991, ging nach Florida und dann am ersten Abend meine Eltern und ich, wir haben da schon geschlafen, Jetlag etc. Und meine Tante, die war auch dabei, die hat dann noch Fernsehen durchgesäppt und kannte zu dem Zeitpunkt den Film noch nicht und hat dann diesen Film gesehen, ne, mit der Kugel und allem. Und dann am nächsten Tag waren wir in Disneyland oder Disney World ist es, glaube ich, in Florida. Und da war dann auch eine Indiana Jones Stunt Show.
Ja.
Und da kam dann auch natürlich die Kugel vor und die Szene mit dem, wo er den Schwertkämpfer erschießt und alles. Und sie dachte sich, Mensch, das habe ich doch gerade erst gesehen. Und das ist eine schöne Geschichte, die immer zu dem Film ist, bei uns zu Hause. Und wo du gerade sagtest, Harrison Ford hat parallel an zwei Meilensteinen, ich nehme mal an, du meinst Star Wars, der andere.
Ja, natürlich.
Ein Jahr später hat er ja auch noch Blade Runner gedreht.
Das kommt also noch hinzu, richtig.
Genau.
Ja, also das ist sozusagen der Anfang einer Karriere.
Und wo wir gerade noch ein paar Karrieren abhaken, Regie Steven Spielberg hatte kurz zuvor mit Der weiße Hai, Unheimliche Begegnung der dritten Art, 1941 schon große Erfolge abgeliefert. Das Drehbuch Philip Kaufman war damals noch nicht so bekannt, hat später dann das Körperfresser-Remake mit Donald Sutherland gedreht. Und wer auch noch ganz wichtig an der Story war, George Lucas, der eben Star Wars gedreht hat. Und die beiden haben sich übrigens kennengelernt und die Idee entwickelt, als Lucas auf Hawaii Urlaub gemacht hat während der Premiere vom Rückkehr der Jedi-Ritter. Welcher ist der zweite? Episode 4.
Eine neue Hoffnung. Ah nee, der
Episode 5. So, jetzt haben wir es.
Ja, genau.
Episode 5.
Richtig, eine neue Hoffnung.
Ja. Genau, nee, das ist doch 4, oder? Das Imperium schlägt zurück.
Ach ja, exakt. Gut.
Genau. Ja, und wer ebenfalls noch am Drehbuch beteiligt war, war Lawrence Kasdan, der nämlich das Imperium schlägt zurück geschrieben hat. Später dann auch Episode 6, 7 und Solo.
Ja.
Und auch unter anderem Bodyguard gedreht hat. Nicht gedreht, geschrieben hat.
Geschrieben. Entschuldigung. Das ist ja interessant. Das sagt uns ja eigentlich zwei Dinge. Erstmal mehr Urlaub machen, um auf gute Ideen
auf Hawaii,
zu kommen. Auf Hawaii.
Trifft man gute Leute.
Richtig. Und zum anderen, es ist einfacher, gleich mehrere große Dinge parallel zu entwickeln. Scheinbar begünstigt sich das sehr, in einer sehr hervorragenden Art und Weise.
Ja, der Film kam im Jahr 1981 in die Kinos. 12.06.1981 in den Staaten. 29.10.81, also fast auf den Tag genau vor 37 Jahren, zu unserer Aufnahme. hat damals 2,5 Millionen Besucher in Deutschland geholt, fast, und Platz 7 der Jahrescharts.
Oh.
Und hat in den USA über 200 Millionen Dollar eingespielt und hat auch in den verschiedenen Aufführungen ja über 75 Millionen Zuschauer und dann Wiederaufführung ein Jahr später nochmal 7 Millionen Zuschauer und Wiederaufführung im Jahr 1983 noch immer 4,5 Millionen Zuschauer.
Okay, das spricht ja eigentlich auf jeden Fall schon mal für den Film, zumindest auch so im Kino aus der damaligen Zeit. Aber wir haben uns gedacht, wir gucken uns ihn heute noch einmal an.
Genau.
Und schauen mal, was uns da so beim Gucken auffällt. Gut,
wir schauen die DVD und die deutsche Fassung,
nur
zur Info noch, und sind jetzt bei 0,00 Stunden, Minuten und einer Sekunde und wir drücken bei jetzt auf Play. 3, 2, 1, jetzt. Und wir sehen das alte Paramount-Logo, was damals schon tatsächlich veraltet war, was eher aus den 40ern, 50ern kam, das in den Berg überspringt, wie bei allen Indiana Jones-Filmen, ja. Und ja, natürlich hat man dann dieses alte Logo genommen, um auch auf die Zeit zu verweisen, ne? Ist ja klar. Und nicht das damals in den 80ern aktuelle Logo. Und der Titel Raiders of the Lost Ark.
Genau, als allererstes wird mal beim Cast Harrison Ford genannt.
Was ja auch irgendwie nahe
ist. Karen Allen kommt jetzt noch.
Genau.
Paul Freeman.
Übrigens, wir sind nicht in Südamerika, also die Dreharbeiten, sondern das war auf Hawaii. Beziehungsweise auf der Insel Kauai sogar.
Könnte man ja eigentlich denken, dass die beiden, als sie sich getroffen haben, direkt auch auf Hawaii direkt mit dem Drehen angefangen haben.
Ja. Könnte man fast meinen.
Ja, es ist alles ein bisschen...
Wir haben übrigens zwei Schauspieler, die in dem Film eine Doppelrolle spielen. Den einen sehen wir gleich zum ersten Mal.
Auch John Williams muss man nochmal ernennen für die Musik. Es ist auch nochmal wichtig. Also
das ist richtig.
Die Zusammenarbeit, also die Parallele.
Einer der berühmtesten Regisseure. Regisseure.
Musikmacher.
Musikkomponisten. Ja. Und das Leinwanddebüt von Alfred Molina. Das war tatsächlich, das war sein Leinwanddebüt in dem Film.
Ach, okay.
So, und hier sehen wir Vic Tablien, das ist der andere. Der ist einer von den beiden, die Doppelrollen spielen. Das ist später nochmal in Ägypten das Herrchen von dem Affen. Mit der Augenklappe.
Ah, okay. Ja.
Der taucht danach nochmal auf. Ja, und zu dem anderen komme ich dann, wenn wir den das erste Mal sehen.
Ja, auf jeden Fall, ja. Wir haben bisher noch kein einziges Wort gehört.
Genau.
Und wir sind jetzt geht's los.
Ja. Interessant. Der Debütant hat das erste Wort im Film.
Das ist eine schöne Beobachtung.
Ja.
Sie finden den giftigen Pfeil, der im Baum steckt.
Ja. Was wir hingegen noch überhaupt nicht mitbekommen haben, ist eigentlich unsere Hauptfigur, den wir bisher nur von hinten sehen.
Er geht vorne weg.
Der vorne weg geht, genau.
Ja.
Südamerika, 1936.
Ja, wir sehen diese großen, was sind das, Mammutbäume und stehen jetzt vor diesem
See. Ich glaube, das sind, glaube ich, andere Bäume, aber so,
jetzt kriegt er die Karte. Genau.
Genau. So, das Design übrigens ist mehr oder weniger 1:1 adaptiert von einem Film namens Nevada Smith.
Mhm.
Genau, aus den 50ern oder 40ern, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und zwar gedreht.
Jetzt sehen wir übrigens ganz kurz.
Jetzt sehen wir das Gesicht von Harrison Ford zum ersten Mal. Genau.
Richtig.
Genau, Nevada Smith, der mit Charlton Heston war. Und der übrigens auch ein Grund war, warum Indiana Jones Jones heißt und nicht, wie man ursprünglich geplant hatte, Indiana Smith. Aber das fand Spielberg zu nah dran an Nevada Smith.
Ach, okay. Ja, ja. Also denn, auch Figuren fallen nicht vom Himmel, ne? Ja,
genau.
Sondern werden
genau, gerade im Prinzip ist das ja auch eine Hommage und eine Anspielung an die Filme, an die berühmten Serials und Radiosendungen und Comics aus den 30er, 40er Jahren.
Okay, das auch seine Begleiter sind echt sehr nervös, aber...
Das ist auch eine schöne Einführung, ne, wo er sagt, der, den Stout erwischt hat, der war wirklich sehr, sehr gut. Aber er ist halt besser, deswegen kommt er weiter.
Okay. Ja, ja, ja.
Und diese ganze Sache mit dem Tempel und den Fallen, das ist auch aus Nevada Smith.
Okay, ich glaube, ich kenne den nicht, deswegen ich kann da überhaupt nichts zu sagen.
Ich habe den auch nie gesehen, ich habe das auch nur nachgelesen, aber es ist ganz interessant, dass man im Prinzip das Aussehen der Figur und die komplette Einführung der Figur in Anlehnung an einen alten Film macht. Und was in Nevada Smith auch vorkommt, ist, dass er wohl mit einem Schlauchboot aus einem abstürzenden Flugzeug rausspringt. Und erfahrene Kenner der Reihe wissen ja, das werden wir im zweiten Teil auch nochmal sehen.
Okay. Also. Jetzt haben wir gerade die Stelle, wo die nichts für Leute mit Argophobie
ist. Arachnophobie meinst du?
Arachnophobie, genau. Also das ist wirklich schon sehr, sehr ekelig.
Ja. Da hast du recht.
Okay, und sie gehen weiter tiefer in die Höhle hinein.
Und wir sehen die erste Falle, bei der man sich durchaus fragen kann, wie soll die eigentlich funktionieren?
Na gut, Lichtsensor, ne?
Ja, ja, Lichtsensor.
So, jetzt genau löst Indy die Falle aus und Dornen kommen aus der Wand.
Und das Skelett, das einen anschaut, was, glaube ich, für die Viertel-nach-8-Ausstrahlung immer geschnitten wurde.
Ach, tatsächlich?
Würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass das nicht für eine 12er-Ausstrahlung freigegeben wäre. Das Set, finde ich, hat ein bisschen gelitten im Laufe der Zeit. Wenn du dir das so ansiehst, das sieht schon doch so ein bisschen künstlich aus.
Wenn ja, aber so genauer ich muss aber sagen, dass mir, sag ich mal so, das eher fast schon positiv auffällt, gerade in aktuellen Filmen, wenn man erkennt, dass es ein Set ist, weil
nicht aus dem Computer kommt.
Genau, richtig.
Ja, ja, es das hat ist, nochmal das eine eigene wohl. Ästhetik. Ja, ja, das stimmt wohl, aber...
Und,
nee, aber ich finde auch im Vergleich dann zu den späteren Szenen, finde ich, ist das, fällt das Set so ein bisschen Plastik heraus, so ein bisschen. Mhm. Aber ja. Es kann nichts mehr passieren.
So, sein Begleiter wäre fast schon
in die Falle getreten.
Genau. Der vorher so Angst hatte, ne? Der wollte jetzt...
weil er ja dachte, stellen. Jetzt passiert nichts mehr. Aber falsch gedacht. So. Harrison Ford war übrigens nicht erste Wahl.
Für den Film?
Für Indiana Jones. Weil nämlich George Lucas wollte nicht schon wieder mit Harrison Ford drehen, weil er nicht immer dieselben Schauspieler besetzen wollte. Und es gab ein paar andere Kandidaten, die ich einfach mal vorlese. Nick Nolte. Steve Martin. Bill Murray.
Ach. Was hat der denn da zu der Zeit gemacht?
Ich glaube, da war doch noch Saturday Night Live, ne?
Keine Ahnung.
Ich glaube, da war der noch gar nicht groß im Schauspiel, also noch gar nicht groß im Kino. Chevy Chase.
Aha.
Jack Nicholson.
Ach, auch.
Sam Neill. Jetzt rede ich natürlich über den spannendsten Moment des Films bisher. Und was wahrscheinlich am bekanntesten ist, Tom Selleck, der war ja tatsächlich schon gecastet und da gibt's ja auch Probeaufnahmen mit Tom Selleck. Aber der konnte nicht, weil er nicht aus dem, weil er bei Magnum nicht aus dem Vertrag raus konnte.
Ach, okay, ja.
Und deswegen ist es dann meines Erachtens der Richtige geworden und jetzt stürzt alles ein und jetzt alle Vorsicht dahin, jetzt geht's richtig los. Und die Verhandlung über die Peitsche.
Ja, okay, jetzt haben wir sozusagen, hier wird eigentlich ja an der Stelle jetzt etwas vorweggenommen, im Prinzip die Gier.
Ja.
Ja, genau, richtig. Also wir haben sozusagen hier schon mal genau und das Problem, was auch am Ende des Films nochmal dann sozusagen das Entscheidende ist.
Das ist aber der dritte Teil jetzt, ne?
Nee, aber ich meine so ich meine diese Jagd.
Ja, gut, aber...
Nach Schätzen, die dann am Ende einen doch irgendwie zu einem Verräter werden lässt. Aber Indy lässt sich da nicht so leicht...
So, Indy verliert seinen Hut, in dem Film übrigens nie.
Mm, Okay.
Das wird erst in den späteren Teilen zu einem Running Gag, dass er einmal im Film seinen Hut verliert. Und das ist ganz sicher geschnitten worden, früher für die Viertel nach 8 Ausstrahlung.
Ja, gut. Sein Begleiter.
Und jetzt kommt wohl die berühmteste Szene des Films überhaupt.
Die rollende Kugel. Auch bekannt aus vielen Donkey Kong oder Zitaten, anderen Spielfilmen, genau, wo man für etwas weglaufen muss. Also so eine Kugel ist immer gut.
Das ist richtig.
Ja.
Ja.
Gut, er hat es rausgeschafft, ist völlig
überhängt. Und landet direkt vor seinem großen Gegenspieler. Und sein anderer Gefährte ist schon ermordet worden. Belloc. Auch schön, dass der einfach so als sein großer Gegenspieler eingeführt wird, als müsste man das schon vorher wissen und sie vorher kennen. Mhm. Ne, das wird ja überhaupt nicht groß erwähnt, woher die sich kennen, sondern das ist einfach so, das ist eine Rivalität und offensichtlich jagen die sich immer gegenseitig die Schätze ab. Mhm. Ist übrigens Paul Freeman, den man auch kannte zu dem Zeitpunkt aus Riffifi am Karfreitag und Die Hunde des Krieges als die größten Produktionen. Also würde ich behaupten, dass Jägers verlorenen Schatz ist seine größte Rolle auch ist. Und die nächste Verfolgungsjagd und gleich sehen wir ein paar interessante Sachen. Nämlich gleich hören wir zum ersten Mal den Raiders March, die Musik, also das Indiana Jones Theme. Und das ist auf eine sehr interessante Weise entstanden, nämlich hatte John Williams 2 verschiedene Themen für den Film geschrieben. Hatte gefragt, welches Spielberg besser gefällt, und er meinte, nimm einfach beide. Also hat er beide kombiniert.
Ah.
Und so entstand diese Musik. So, und auf dem Flugzeug haben wir gesehen, die Buchstaben OB und dann CPO, und dieses OB lässt darauf schließen, dass das Flugzeug in Peru registriert ist. Also kann man vermuten, dass es in Peru spielt.
Okay, aber es ist ja hier in, was hatten wir eben, Südamerika?
Südamerika stand
da. Okay, gut, also okay, also es ist nicht genauer definiert, wo es ist. Das spielt wahrscheinlich auch keine Rolle direkt, ne?
Wo das und ist. Angeblich ist, aber ich habe es jetzt gerade nicht gehört, das Startgeräusch vom Flugzeug dasselbe Geräusch gewesen wie beim Start vom Millennium Falcon aus Star Wars.
Okay, ist mir jetzt nicht aufgefallen.
Mir ist es auch nicht aufgefallen, aber das wird immer mal wieder erwähnt, dass das so sei. Deswegen wollte ich es der Vollständigkeit halber erwähnen. Und Indiana Jones Angst vor Schlangen wird zum ersten Mal erwähnt an dieser Stelle.
Ja, gut, das war eindeutig. Er sagt das jetzt auch nochmal, ich hasse Schlangen.
Ja. Aber er hat ja später noch genügend Zeit, sich mit Schlangen auseinanderzusetzen.
Genau. Und er fliegt, die beiden fliegen jetzt in diesen...
Auch schön dieser orange-schwarz.
Genau, der orangene...
Und jetzt sind wir an der Uni. Ich weiß gar nicht, ob jemals erwähnt wird, wo er eigentlich unterrichtet.
Ich glaube nicht, ne? Nee.
Aber die komplette Gegenfassung jetzt von ihm?
Genau, jetzt ist er der schicke, attraktive, interessante Professor, der seine Vorlesung das hält. Und jetzt kommt...
Offensichtlich nur vor Studentinnen.
Ja, genau.
Wahrscheinlich sitzen in dem Vorlesungssaal mehr Studentinnen, als in den ganzen als in den ganzen USA 1936 überhaupt Archäologie studiert haben.
Könnte sein, ja.
Würde mich jedenfalls nicht wundern.
Ja.
Ist das gleich, kommt gleich Love Me oder ist das aus dem dritten Teil? Ich bin mir jetzt nicht sicher.
Ich bin mir auch gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube...
Es würde passen, ne?
Ja, stimmt,
ja. Das könnte jetzt sein. Love You, genau.
So ja.
Und was auch noch ganz interessant ist, gerade an der Stelle, ist, dass eine Ursprungsidee war, Indiana Jones so ein bisschen James Bond-mäßig zu gestalten.
Mhm.
Und so ein bisschen zum Weiberhelden zu machen.
Mhm.
Ich meine, so Elemente tauchen ja auch tatsächlich auf. Nämlich dass er eben immer um die Welt reist, auch in seinen Filmen. Ja, gut. Ja. Er hat ja auch in jedem Film eine andere weibliche Begleitung. Er hat ja auch in gewisser Weise so ein paar Gadgets. Aber er ist dann nicht ganz so der Frauenheld und der Aufreißertyp wie James Bond.
Warum hat der Student jetzt den Apfel dagelassen?
Zum Schleim? Ist doch so ein klassisches Ding, dass man dem Lehrer einen Apfel bringt in den USA.
Oh, das wusste ich nicht.
Also, kennst du das gar nicht? Nee, das gibt's nicht. Häufiger in Filmen und Zeichentrickserien gibt's das häufiger, dass man dem Lehrer einen Apfel gibt. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt, aber...
Aber es ist irgendwie ein interessantes Detail.
Ja, er hat ja halt keine anderen Methoden, um zu schleimen. Ist auch ein interessanter Vorlesungsraum für Archäologie, wenn ich im Hintergrund diese Skelett- und Körperplakate sehe.
Gut.
Ja.
Jetzt wird Indiana Jones
eingefügt, mit dem Abwehrdienst zu sprechen.
Genau.
Und jetzt haben wir im Prinzip die eigentliche Einleitung in den richtigen Film.
Genau.
Denn alles, was wir davor gesehen haben, war ja nur der Aufbau der Figur.
Ja, richtig.
Beschaffer seltener Antiquitäten ist auch eine schöne Umschreibung. Und ein Mann mit vielen Talenten ist auch... Im Prinzip gibt's die Szene ja später nochmal im dritten Teil, fast nochmal exakt genauso, wenn sie über den Heiligen Gral reden.
Ah.
Meine ich mich zu erinnern. Ich bin mir nicht sicher, ob sie auch in so einem Saal in der Uni stattfindet oder ob es das woanders ist. Aber im Prinzip so eine Erklärungsszene, wo dem Zuschauer erklärt wird, was das Artefakt eigentlich ist.
Okay.
Denn seien wir ehrlich, für nichts anderes ist die Szene da. Um sicherzugehen, dass jeder weiß, was es ist. Ja, es ist sowieso eine interessante Frage, ob die Nazis wirklich überhaupt jemals nach der Bundeslade gesucht hätten. Also 1936 werden sie ganz sicher nicht irgendwelche Expeditionskorps in damals noch britisch annektierte Gebiete gesendet haben. Aber ob sie ausgerechnet die Bundeslade suchen würden, das ist ja nochmal eine interessante Frage. Wie würdest du das sehen?
Also ich glaube, dass das Thema nach Bundeslade zu suchen eigentlich insofern auch interessant ist, dadurch, dass die Nazis ja generell einfach ganz viel gesammelt haben und geraubt haben, an Kunst generell. Und dann ist es ja irgendwie, also man kann das gut sammeln unter dem Begriff der Bundeslade, dass man einfach sozusagen alles sammelt. Und die Bundeslade steht im Prinzip für uns für so eine Art, also stellvertretend für die gesamte Kunst. Also Bundeslade als sozusagen auch Menschheitsgeschichte. Ne? Und das ist ja das, was sozusagen jetzt hier den Nazis, sozusagen vor den Nazis gefunden werden sollte.
Damit aber gerade die Bundeslade als spezielles Artefakt, was ja so sehr mit den Juden verbunden ist und mit der Geschichte des Judentums. Das finde ich ja das Interessante.
Ja, das stimmt.
Also tatsächlich auch, das ist dann den Spielberg oder irgendeinem anderen, der am Dreh Beteiligten aufgefallen, dass sie das ganze Drehbuch geschrieben haben und nicht ein Verweis auf den Umgang der Nazis mit dem Juden drinsteht. Und dann hat das nämlich der letzte Satz, der ins Drehbuch eingefügt wurde, wenn am Ende gesagt wird, mir ist nicht ganz wohl bei diesem jüdischen Ritual.
Ah.
Einer von den Nazis dann.
Okay.
Das wollte man dann nicht komplett unkommentiert lassen, was glaube ich auch ganz gut ist. So, und wir bekommen jetzt eine Einführung in eine Figur, die wir nie im Film sehen werden, nämlich Abner Ravenwood, der ja schon tot ist, wie wir dann später erfahren werden.
Also der war schon auf dem Weg, mal diese...
der ist ja der... sie gehen ja zu Indy hin, weil sie denken, er weiß alles darüber und er empfiehlt ja Ravenwood. Und er muss dann zu Ravenwood, mit dem er eine schlechte Geschichte hat, wie wir dann ja auch später erfahren werden, weil er ja mit seiner Tochter was angefangen hat damals, die weibliche Hauptrolle ist.
Also auch sehr schön, dass er die Tafel umdrehen muss, um den anderen Anwesenden den Kopf des Stabs des Reh zu erklären.
Ja.
Das hat ja auch schon mal was Heimliches irgendwie, ne? Oder irgendwas Besonderes, die Tafel halt so umzudrehen.
Ja, es halt gibt halt auch mehr Action, dass er sich auch die ganze Zeit jetzt bewegt beim Zeichnen.
Das stimmt.
Ich warte jetzt die ganze Zeit darauf, dass er das blöde Buch aufschlägt. Genau, jetzt kommt's.
Lag es denn schon vorher da oder hat er das mitgebracht?
Ich glaube schon. Also das weiß ich jetzt nicht, ob er es mitgebracht hat oder ob es da lag. So, das Bild ist übrigens ein echtes Bild. Das ist aus einer niederländischen Bibel. Oder aus einem niederländischen Buch ist das, aus dem 16. Jahrhundert, glaube ich.
Wir haben jetzt auch wieder Musik eingesetzt.
Genau, jetzt die Musik signalisiert, jetzt wird's ernst, ne?
Ja.
Weil jetzt
also man merkt,
ist klar, okay, die Nazis könnten unbesiegbar werden, wenn sie das Ding finden.
Genau, ja. So, wir sind jetzt aus der Dialogszene raus. Der Wagen
bei
fährt
Indies Haus.
Vor sein Haus, genau. Ein schönes schwarzes altes Auto.
Schwarz? Ist doch eher Backstein.
Das Auto.
Ach so, das Auto.
Das Haus ist natürlich nicht schwarz, genau.
So, da war übrigens mal ursprünglich angedacht, eine Szene zu haben, wo er da noch eine Frau im Schlafzimmer hat. Deswegen läuft er da auch in dem Morgenrock rum. Aber das hat man dann gestrichen, weil man ihn nicht zu sehr Playboy-mäßig gestalten wollte.
Ja.
Ich glaube, ich weiß nicht, ob die Szene sogar gedreht wurde, aber es würde ja Sinn machen, sonst bräuchte sie ihn ja nicht da in die Kleidung stecken.
Ich finde, es ist aber auch ein interessantes Haus. Guck mal, es ist gar nicht so so übertrieben. Leicht chaotisch, aber auch nicht übertrieben chaotisch. Und eigentlich eher ein bescheideneres Haus, oder? Was würdest du sagen?
Jetzt kann man natürlich sagen, es ist halt das typische Haus von jemandem, der sowieso nie da ist.
Ja.
Ich meine, das ist ja jetzt. Und im dritten Teil sehen wir ihn ja auch nochmal zu. Im vierten sind wir auch nochmal in der Uni, stimmt. So, bevor wir ihn gar nicht mehr sehen, kurz nochmal, das ist natürlich Denham Elliott, der seit den 50ern aktiv war, schon als Schauspieler, der den Marcus Brody spielt und der zu dem Zeitpunkt vor allem bekannt war aus Die Brücke von Arnheim und Blackout, Anatomie einer Leidenschaft. Das waren die größten Filme, wo er mitgespielt hat.
Da habe ich, glaube ich, nur mal die Brücke von Arnheim gesehen.
Ja. Das war ein vorsichtiger Bursche, ich
bin. Richtig, und schmeißt seinen Revolver in den Koffer.
Ja. So, schön auch wieder.
Pan America, ne?
Ja.
Pan American. Pan Am.
Ja. So, da sehen wir nämlich gleich Dennis Muren, der einen Cameo-Auftritt hat in dieser Flugzeugszene. Das ist der Mann, der für die Spezialeffekte zuständig war.
Na, das ist ja nett.
Ja. Oh, und ich sehe auch gerade noch, ich hatte noch was vergessen, nämlich als Marcus dann erklärt, dass die Bundeslade laut der Bibel in der Lage sei, Berge zu versetzen, ist das eine Erfindung, denn das steht irgendwo in der Bibel wohl. Ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeschlagen, aber...
Ah, okay, ja.
So, und wir fliegen schon wieder über Hawaii. Das ist natürlich auch so ein Bild, was man immer mit den Indiana Jones Filmen verbindet.
Ja, diese Landkarte genau.
Mit dem roten Strich.
Die Reiseroute... So, jetzt sind wir über den Philippinen.
Wo wir auch nochmal zwischenlanden.
Genau.
Und jetzt fliegen wir nach Nepal, wo unsere weibliche Hauptfigur eingeführt wird, nämlich Marion Ravenwood, gespielt von Karen Allen, die zu dem Zeitpunkt von Mich tritt ein Pferd, Manhattan und der Pilotfolge von Unter der Sonne Kaliforniens bekannt war. Und die einzige Frau, die in zwei Indiana Jones Filmen mitgespielt hat. Im vierten Spezial nochmal mit.
Okay, ja.
Und ich finde das auch eine sehr schöne Einführung für die Figur.
Ein
dieses Trinkspiel. Das ist, weil es einfach so eine untypische Einführung für eine Frauenfigur ist. Oder siehst du das anders?
Ja, ich habe eben mein erster Gedanke war, ob man das heute noch so machen könnte. Einfach, sage ich mal, nach Nepal gehen und dann mit, sage ich mal, so einem Spiel anzufangen, als ob die da immer nur sowas machen würden, saufen. Also, ne? So, ja, gut. Ich habe sowas nicht Primitives, aber in die Richtung geht.
Ja gut, das sind ja keine Nepalesen, die da drin sind.
Nein, das ist richtig.
Das sind ja alles irgendwelche komischen Abenteurer da.
Na gut, ja, das richtig. Also, das muss man sagen.
Ja, das ist der einzige. Also da hinten haben wir jetzt mal einen, der da wettet, einen Nepalesen.
Ja, das kann
sein. Aber ansonsten.
Ja, gut, aber man darf das auch nicht immer so in solche Richtungen lenken. Das ist natürlich auch richtig, ne?
Beim zweiten Teil wird das, glaube ich, schwieriger. Da, der ist dann schon ein bisschen weniger sensibel, was solche Fragen angeht.
Ja, okay. Aber sie sieht jetzt einigermaßen fit aus nach dem.
Ja, sie hat ordentlich was getrunken.
Ja, ich finde, sie sieht gar nicht so.
Auch eine schöne Einführung.
Ja, das ist sehr geil. Ja,
und sie erkennt sofort am Schatten, wer es ist.
Ja. Also wir
das haben auch, gerade den. Das ist auch das Schatten Besondere eigentlich an dieser Figur. Wir erkennen an dem Schatten, wer das ist. Ja. Was auch ganz interessant ist, wir erfahren ja gleich, dass Abner Ravenwood gestorben ist. Und es gab sogar im Drehbuch einen Grund für seinen Tod, nämlich eine Lawine. Das hat man aber dann offensichtlich nicht noch extra eingebaut in den Film.
Ja, ja. Ich finde interessant, dass es so schnell die Bude da leer war, ne? Also irgendwie, die haben fertig gemacht und jetzt sind sie quasi alleine. Also im Hintergrund ist noch einer.
Das ist, arbeitet er nicht sogar für sie?
Das kann sein, ja. Aber die Bar ist.
Aber sie scheint offensichtlich einen gewissen Respekt zu haben vor den ganzen Typen da. Aber den hat sie sich ja auch gerade erarbeitet.
Ja, richtig, ja.
Trinkspiel, ne?
Aber ich finde, sie ist echt fit. Sie räumt noch auf nebenbei.
Ja, jetzt haben wir gerade erfahren, dass Abner tot ist.
Ja.
Und jetzt erfahren wir, dass sie nicht freiwillig da in dieser Kaschemme arbeitet, sondern dass sie offenkundig von ihrem Vater dahin geschleppt wurde und dann nach seinem Tod dort gestrandet ist und nie die Möglichkeit hatte, wieder zurückzukommen. So, das ist auch nicht die erste Variante, wie man laut Drehbuch ans Kopfstück des Stabes des Reh kommen wollte, sondern ursprünglich sollte das in einem Museum in Shanghai liegen. Und man sollte das bekommen, unter anderem, indem man beim Museum ausbricht, indem man sich vor einem rollenden Gong hinter Maschinengewehrfeuer versteckt. Und das kennen wir ja auch aus einem anderen Indiana Jones Film. Also man hat sehr viel, was man für das Drehbuch geschrieben hat, dann später nochmal verwendet für den zweiten Teil.
Ich finde, es hat wirklich, diese Szene hat hier was wirklich total, also gemütliches eigentlich, ne, mit diesem Feuernknistern und draußen haben wir den Wind und den Regen gehört. Und sie bleibt jetzt erstmal wieder alleine zurück. Wir sehen das Feuer und den Tisch und jetzt holt sie das Medaillon hervor, was sie die ganze Zeit um den Hals getragen hat.
Ja. Er hat ihr ja $3,000 geboten für das Stück. Ne?
Ja, aber sie ist natürlich auch verletzt.
Ja, ich wollte nur mal kurz erwähnen, um sich eine Vorstellung zu machen. Im Jahr 1981 hätte das ungefähr einen Gegenwert von $18,700.
Das Medaillon.
Diese $3,000, ja.
Ah.
Also er bietet ihr fast $20,000.
Ja, das ist gut, das ist.
Und heute hat das einen Gegenwert von $55,000. Mhm. Also er bietet ihr genügend Geld, um wieder zurück nach Amerika zu kommen und da sich was Kleines aufzubauen. So, und wir sehen einen der großen Bösewichte, Todd oder Toth, gespielt von Ronald Lacey, der zu dem Zeitpunkt vor allem im Kino bekannt war aus Tanz der Vampire.
Und was auch sehr schön ist,
Schauspieler ist.
Wir haben ihn auch im Schatten gesehen und er hatte doch gewisse Ähnlichkeiten mit diesem Hut, mit Indiana Jones.
Ja, das stimmt.
Nur, dass er halt noch die Begleiter...
Und wir sehen im Hintergrund auch einen Herrn namens Pat Roach, der ebenfalls eine Doppelrolle spielt. Das ist nämlich später dann nochmal der Typ, mit dem Indy sich den Faustkampf am Flugzeug liefert. Und Pat Roach ist auch einer derjenigen, die in allen Filmen mitspielen, in einer kleinen Rolle.
Okay.
Könnte sogar neben Harrison Ford der einzige sein. Und der wird auch so wunderbar böse eingeführt und dargestellt. Todd.
Ja, vor allem auch, ich mag diese Figur, weil sie halt irgendwie so eine Mischung aus möchte gern intellektuell, hinterlistig und halt Bursart irgendwie, Bösartigkeit irgendwie, ne?
Das sehen wir ja vor allen Dingen gleich dann, wenn sie schon gestehen will, ne? Und er dann trotzdem, und ihm das eigentlich egal ist, und er sie trotzdem verbrennen will.
Ja, sadistisch ist er natürlich,
ja, genau. Ne? Also, ja. Das ist aber auch eine schöne Lichtgebung da jetzt.
Ja, ist wirklich sehr schön. Sehr bedrohlich mit diesem Eisen.
Genau das meinte ich jetzt. Und Indy kommt als Held, setzt aber gleich die Bar dabei in Feuer aus Versehen. Also ihm gelingt auch nie immer alles zu 100%, interessanterweise, ne? Obwohl er ja eigentlich so ein cooler Held ist.
Ja, aber ich glaube, er macht dieses Ungeschick führt im Prinzip dazu, dass er ein noch größerer Held werden kann,
ja.
Weil im Prinzip jetzt halt hier total die Schießerei zugange ist.
Und die Szene hat übrigens 2 Wochen gedauert zu drehen.
Oh. Also. Ja gut, mit dem ganzen Feuer und Schießerei.
Oh, Entschuldigung, ich sehe gerade, der Film mit Charlton Heston, auf den ich anspielte und wo das Kostüm anspielt, heißt nicht Nevada Smith, das ist nämlich ein Steve McQueen-Film. Der Film mit Heston hieß Das Geheimnis der Inkas. Und da kommt nämlich auch dieser Kartenraum drin vor, den wir später ja auch nochmal sehen werden. Ja, und Toth war ursprünglich auch mal in einem anderen Konzept gedacht, nämlich mit so einer Art mechanischen Armprothese. Aber es war dann George Lucas, der gesagt hat, das ist ein Schritt zu viel.
Ja, das stimmt, ja. Ich meine, solche Bösewichte kennt man ja auch genug.
Ja, und die Rolle von Todd war übrigens auch ursprünglich mal angedacht für Roman Polanski.
Das finde ich auch sehr schön, dass er sich an dem, dass Todd sich jetzt an dem Medaillon
dass verbrennt. Dass er das macht, dass ihm das passiert, was er vor Marion antun wollte.
Genau, richtig. Und vor allen Dingen auch wieder, ich finde das interessant, diese Gier oder auch die Absicht, warum man nach etwas sucht oder etwas jagt. Dass das sich hier immer direkt als schwierig erweist oder auch als, es funktioniert einfach nicht.
Und der Grund übrigens, warum Polanski die Rolle nicht übernommen hat, war, dass er der Ansicht war, dass die Dreharbeiten in Tunesien ihm zu sehr zusetzen würden.
Oh.
Also von der Hitze her und allem.
Ah, okay. Ja, das ist...
Und jemand anders, der wohl auch gefragt wurde und abgelehnt hat, war Klaus Kinski.
Bitte was?
Ja. Aber er war der Ansicht, dass, ich zitiere, das Drehbuch war genauso dümmlich beschissen wie so viele andere Filme dieser Art.
Oh, das ist natürlich ein hartes Urteil.
Und stattdessen nahm er eine Rolle an in einem Film namens Die Schwarze Mamba, den heute wahrscheinlich kein Mensch mehr kennt. Aber laut Wikipedia konnte er dort eine höhere Gage kassieren als für Jägers verlorenen Schatzes, was wahrscheinlich eher der Grund war.
Gut, ja. Aber ich meine, es ist natürlich im Nachhinein immer leichter zu sagen.
Und Auftritt von Salah, Indys ägyptischem Kumpel, der ursprünglich von Danny DeVito hätte gespielt werden sollen mal. Und dem man, John Rhys Davies, der Schauspieler, den man vor allem aus Die Schwarze Windmühle zu dem Zeitpunkt kannte. Und wo wir gerade noch dabei sind mit anderen Besetzungen, für Marion wären auch noch Amy Irvin und Deborah Winger im Gespräch.
So. Ja, das ist doch jetzt so eine richtige die Familie kommt zusammen Szene, ne?
Ja. Ja, und das Ganze wurde nicht in Ägypten gedreht, sondern die Dreharbeiten fanden statt in Tunesien, wie ich ja gerade schon erwähnt hatte.
Ah, ja.
Was allerdings sehr, sehr schwierige Dreharbeiten waren. Und im Laufe der Zeit ist die komplette Crew und der komplette Cast einmal krank geworden.
Oh Gott.
Einzige Ausnahme war Steven Spielberg. Und warum? Weil er sich einen Vorrat an Dosenspaghetti mitgebracht hat.
Ach, das heißt, Amerika. Er hat nichts Lokales gegessen, genau. Sondern...
Und das waren ursprünglich 6 Wochen vorgesehen für die Dreharbeiten. Mhm. Und weil es so kompliziert und schwierig war, hat Spielberg dafür gesorgt, dass die Dreharbeiten auf 4,5 Wochen runtergedampft werden konnten. Also die haben dann auch noch Akkord gearbeitet.
Ja, nicht schlecht. Ja.
Ja. Und das Einzige, was sie dann auch letzten Endes hat dranbleiben lassen bei diesen Dreharbeiten, war, dass David Lean bereits 54 war, als er Lawrence von Arabien ebenfalls in der Wüste gedreht hat. Und die haben sich gesagt, wenn der das konnte, dann können wir das doch wohl auch.
Ja, das ist auch eine gute Einstellung, ja.
Und jetzt merkt man, finde ich, gar nicht mehr so viel von der Antipathie von ihr gegenüber ihm. Das ist jetzt irgendwie völlig raus.
Ja, es ist so ein bisschen, als würde uns eine Szene irgendwie fehlen oder so ein Segment zwischendrin.
Oder sie ist froh genug, einfach raus zu sein aus dieser Kaschemme, dass es ihr eigentlich egal ist. Und da sehen wir wieder Vic Tablian, den wir ganz am Anfang gesehen hatten. Als den anderen Begleiter.
Ach, witzig. Ach, guck mal, das ist auch interessant. Auch die selbst der Affe macht
die Szene soll das angeblich wohl Gruß. Von George Lucas in der Second Unit übernommen worden sein als Regie. Da hat wohl George Lucas einmal kurz die Regie übernommen für die Szene.
Das ist ja interessant. Ich fand das interessant. Wir haben jetzt das erste Mal so wirklich so dieses Nazi-hafte wirklich in Aktion gehabt.
Genau, bisher wurden sie nur erwähnt, ne?
Genau, richtig. Und jetzt haben wir wirklich da auch diesen Gruß drin gehabt. Und das ist halt witzig auch mit diesem Affen, dass er das dann auch nachgeäfft hat. Nachgeäfft hat im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau. Und wir hatten auch gerade die Einführung von diesen Körben, die wir ja auch später noch eine Rolle spielen. Diese Bastkörbe.
Ja.
Wo Marion sich ja dann drin versteckt.
Ah, ja.
Ja, vielleicht können wir mal gerade noch auf das Thema Preise zu sprechen kommen.
Auf jeden Fall.
Denn der Film war tatsächlich für viele Preise nominiert, für viele Oscars nominiert im Jahr 1982. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, was in der Stuntshow vorkommt, dieser Kampf da.
Mhm,
Aber der ist ja auch wirklich perfekt für so eine Stuntshow auch choreografiert.
Ja, auch mit diesen Schaulustigen, die da so anfeuern im Hintergrund. Ja,
genau.
Und was halt auch interessant ist, ne, die Angreifer, du erkennst sie nicht, sie sind quasi niemand Bestimmtes, weil die Gesichter verhüllt sind und es eigentlich bei ihm einfach nur darum geht, dass er sein Mädel beschützt.
Genau.
Er schmeißt sie auch auf einen Wagen voller Heu, der natürlich losfährt.
Erklärt, ja. Und sie springt auch nicht einfach runter.
Ja, jetzt.
Ja, gut, jetzt.
Jetzt ist sie runter.
Und sie greift auch gleich zur Pfanne.
Ja, ist das jetzt Chauvinismus oder warum wehrt sich eine Frau mit einer Pfanne? Also.
Ja, gut, aber sie ist ja nicht Damsel in Distress. Sie nimmt ja irgendwas. Die Pfanne ist halt das, was da. Ja, ja gut, okay, man kann natürlich. Und jetzt schon so ein cartoonhafter Gag einmal kurz angeschoben.
Ja, ja.
Aber man ist ein bisschen inkonsequent, ne? Mit ihr.
Ja,
sie
richtig.
Mal ist sie sehr tough und dann ist sie aber jetzt auch lange Zeit, ist sie dann jetzt einfach das Entführungsopfer. So, ich wollte ja aber über Filme reden, über Preise reden.
Ach so, genau,
das und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 Oscar-Nominierungen 1982. Gewonnen, bestes Szenenbild, beste visuelle Effekte, bester Schnitt, bester Ton und ein Sonder-Oscar für den besten Schnitt-Toneffekte, also das, was heute der Tonschnitt ist.
Mhm.
Nominierungen beste Regie, beste Kamera, beste Filmmusik und bester Film. So, und jetzt ist natürlich
der Endgegner.
Eine der berühmtesten Szenen auch wieder des Films. Die, das weiß wahrscheinlich eh jeder, der sich einen Podcast über diesen Film anschaut, aber die ja auch nur durch Zufall entstanden ist, weil Harrison Ford an dem Tag krank war und keinen Bock hatte, eine aufwendig choreografierte Schwertszene zu drehen.
Deswegen zückt er einfach den Revolver.
Und man Glück hatte, dass der andere Schauspieler mitgedacht hat.
Ach, war das, ist er denn einfach umgefallen?
Offenbar ja.
Ach.
Ich denke nicht, dass die den ersten Shot genommen haben. Und ob das wirklich so ist, weiß ich auch.
Natürlich, klar,
Mensch,
hinterher die Legenden. Aber man muss sagen, es ist wirklich cool, weil das ist halt, ich meine, damit parodiert sich der Film ja auch schon selbst.
Ja, ja. Ne? Oder das auch wird ja vor allen Dingen, das wird ja auch später nochmal aufgegriffen. Im zweiten Teil. Wenn er da auch gegen einen Schwertkämpfer rennt und seinen Revolver zücken will und den hat er aber da verloren.
Ja, sowas ist immer schön. Ja.
Kurz einmal noch, gegen wen der Film verloren hat bei den Oscars. Bei der Filmmusik hat er gegen die Stunde der Karyotiden verloren, die Stunde des Siegers, Chariots of Fire. Beste Kamera gegen Rats, beste Regie auch gegen Rats und bester Film auch gegen die Stunde des Siegers. Das dürfte auch der Teil sein, wo er am häufigsten die Pistole verwendet. Kann das sein?
Das könnte sein, das weiß
ich. Weil ich verbinde ihn und seine Figur eigentlich nicht so viel damit.
Ja, der LKW kippt jetzt um und explodiert.
Ja, das ist natürlich auch eine starke Szene, die, glaube ich, viel Arbeit gehabt hat.
Das denke ich auch, ja.
Ja. Ich habe es auch irgendwo mir notiert, aber ich finde es jetzt auch nicht mehr. Egal, war auf jeden Fall eine Szene, für die viel Arbeit war. Und das ist noch so ein letzter Moment, wo man aus einer frühen Version der Drehbücher hatte, dass Indy ein Alkoholiker war. Und das ist noch so ein letzter Moment, dass er da auch gleich als erstes zur Flasche greift. Was man drin gelassen hat, weil es natürlich auch so passt.
Richtig, also jetzt unabhängig davon, ob er Alkoholiker ist oder nicht.
Ja, ja. Aber das war tatsächlich wohl mal in einem frühen Drehbuchstadium. Ja.
Finde ich aber auch gut, dass sie es nicht gemacht haben. Aber ich muss noch mal eine Sache erwähnen. Ich habe eben, als sie ihn gerufen hat, da habe ich auch noch mal gedacht, so, ja, das ist so James Bond-mäßig.
Mhm.
Ne? Die,
zum Beispiel?
Die weibliche Hauptfigur ruft ne, die männliche Hauptfigur um Hilfe. Das hatte mich doch auch an Bond erinnert.
Da hast du recht.
Jetzt auch ganz cool, der Affe, der ihm ins Gesicht packt.
Und wir sehen Belloc wieder, der sich offenkundig den Nazis angeschlossen hat.
Hm.
Ja. Auch eine interessante Sache. Während der Drehpausen hat Spielberg gemeinsam mit Melissa Matheson, das war die damals, oder ich weiß gar nicht, ob es heute auch noch ist, aber damals war es auf jeden Fall die Ehefrau von Harrison Ford.
Mhm.
Die hat nämlich da ihren Mann besucht und gemeinsam hat dann Spielberg mit ihr an einem Drehbuch geschrieben in diesen Drehpausen von Jäger des verlorenen Schatzes. Und dieses Drehbuch, beziehungsweise der Film, der dann entstanden ist aus diesem Drehbuch, ist bekannt unter dem Namen E.T.
Ja, das ist auch wieder interessant, wie da die Zusammenhänge sind.
Archäologie ist unsere Religion.
Das ist aber auch so ein bisschen dieses dieser Versuch, so ähnlich wie auch Darth Vader ja versucht hat, seinen Sohn irgendwie auf die andere Seite. Also es geht ja wieder darum, sich zu entscheiden, ne?
Aber er hat ja auch nicht Unrecht, ne? Indy klaut diese Artefakte ja auch aus diesen Ländern auf fragwürdige Weise und bringt sie dann auch nur in ein Museum.
Ja, richtig, genau. Deswegen irgendwie, ja.
Also aber, er hat ja nicht so Unrecht in dem Moment.
Nee, genau, Ja, man merkt auch, dass wir sozusagen auf diesen Mittelpunkt hinzuspielen, weil es ja darum geht. Also er könnte sich jetzt sozusagen nochmal entscheiden, oder wir als Zuschauer können uns entscheiden, ja, was ist denn hier der richtige Weg?
Ja. Also der richtige Weg ist natürlich, dass die Nazis nicht die Bundeslade kriegen.
Das ist korrekt, ja.
Also deswegen ist es ja nicht so schwer.
Das ist richtig, ja.
Wobei Bill Locke ja eigentlich auch nur die Nazis als Mittel zum Zweck sieht, um die Lade zu finden.
Ja. Ja, also im Prinzip kommen ihm die Nazis recht für seine eigenen Interessen.
Ja. Ist auch eine schöne Szene, wo er Bill Locke erschießen will und alle zücken ihre Waffen. Hat auch einen netten Gag. Ja. Und er ist enttäuscht, dass es nicht geklappt hat. In der Mahalla-Bar. Sind das eigentlich alle Sallas-Kinder?
Vielleicht noch ein paar Freunde dabei.
Ich bin mir nicht sicher.
Es könnte sein.
Ja, und der Affe bekommt ja auch noch, was er verdient. Und das ist jetzt gleich, was jetzt gleich kommt, ist, finde ich, auch so ein Ding, was eindeutig herbeigeschrieben ist. Die Art und Weise, wie dieses Kopfstück aufgebaut ist. Weißt du, was ich meine?
Nee, wir müssen es sehen.
Ja, okay, dann warten wir kurz. Aber hier sehen wir schon mal, wie die Datteln vergiftet werden. Ist auch ein schöner Moment, finde ich, wenn die Datteln da so... Auch so eine Szene, die dann richtig Spannung aufbaut.
Und doch schön aus so einem roten Fläschchen das Gift darüber. Ja, was auch immer das dann für ein Gift ist, ne? Aber es musste ja schnell gehen.
Apropos Farben, Steven Soderbergh hat 2014 eine Schwarz-Weiß-Fassung des Films gedreht. Also nicht gedreht, sondern eben herausgebracht. Mit dem Original-Soundtrack und, also ohne den Original-Soundtrack und die Dialoge, nur ersetzt durch Experimentalmusik, durch elektrische Musik.
Aha, wann ist der rausgekommen?
2014.
Oh.
Und er wollte den Zuschauer den Fokus auf das Staging und den Schnitt von Spielberg lenken.
Mhm.
Und hat deswegen alles andere rausgenommen.
Mhm. Mhm. Na gut, der Affe ist der Affe, jetzt an den Datteln.
Genau.
Ich weiß nicht, hat er sich einen genommen oder nicht?
Ja, er hat, ja, klar. Er ist ja tot gleich. Das ist ja der Grund, warum Salah Indy gleich warnt.
Ja, ja, ja.
So, jetzt pass auf. Diese Hasenzähne sind irgendwie auch nicht so besonders gut. Von dem alten Mann. So, das meinte ich jetzt. Jetzt sehen wir auch, wie der Affe sie frisst.
Ja.
Das meine ich, dass auf der Rückseite jetzt nochmal steht, nimm einen Kadam zurück, um den Gott der Juden zu ehren. Das ist einfach was, das würde man nie, das hätte man doch auch damals nie so geschrieben. Bitte.
Mhm.
Das hätte, das ist einfach nur drin, damit die Nazis an der falschen Stelle graben, weil sie ja nur die eine Seite haben von dem Handabdruck.
Stimmt.
Das ist, finde ich, erst, was mir immer so aufstößt an der. Das ist. Ich weiß nicht, ob ich da zu streng bin, wie es dir da geht. Das meinte ich jetzt. Auch eine schöne Szene.
Wie hat er das denn so schnell geschnallt, dass die vergiftet sind?
Er ist halt einfach gut.
Ja.
Vielleicht hat der Affe auch noch eine Dattel in der Hand gehabt, ich weiß es gar nicht. Ja, jetzt sehen wir eine Szene, wo sehr, sehr, sehr viele Statisten dabei sind.
Ja. Richtig. Wir haben eine Parallelfahrt und jetzt wieder eine Parallelfahrt über den Dolly an der Ausgrabungsstelle.
Er hat keine Versprechungen gemacht, weil Archäologie keine exakte Wissenschaft ist. Ist natürlich auch ein sehr schöner Spruch, der aber wahrscheinlich stimmt auch. Ist auch eine schöne, einfach eine schöne Zusammenfassung dieser ganzen Arbeiten da, dass die beiden da ohne irgendeine Aufgabe rumlaufen können und es keinen interessiert. Weil wahrscheinlich gar nicht genug Aufseher dabei sind.
Ja, ja, ja. So, jetzt sind wir an einem abgesperrten Bereich angelangt.
Genau, jetzt sind wir im Kartenraum. Auch schön, wie beiläufig sie das da reinfallen lassen, damit das auch ja keiner sieht.
So auffällig, unauffällig, ne?
Ja.
So, auch der Raum ist schon viel heller als eben, als der Stock reingefallen ist.
Auch jetzt wieder, ja, die Sonne scheint, steigt ja immer weiter und geht ja immer näher an das Loch hin.
Ja.
Das haben wir ja gerade gehört. Aber auch schön jetzt, ist das dieselbe Musik wieder wie am Anfang, wo sie in dieser Halle über die Bundeswehr geredet haben? Ist auch wieder so eine erhabene Musik.
Ja, aber noch nicht so ganz entschieden, ne? Das ist so...
Ja, die baut ja noch Spannung auf.
Ja.
Auch eine schöne Szene. Man merkt, die Nazis haben Ägypten noch nicht besetzt.
Mhm.
Weil wenn das so wäre, hätten sie ihn wahrscheinlich schon längst erschossen. In so einer Situation. Wir suchen noch das richtige Kopfstück. Die richtige Stelle für das Kopfstück. Auch schön, wie er einfach durch Zufall offenkundig oder weil er so gut ist und es weiß, die richtige,
Stelle
die richtige Zeile findet, wo er was wegschieben muss. Und was hat er da jetzt eigentlich nachgeschlagen? Weiß man auch nicht.
Nee, keine Ahnung. Vielleicht nochmal genau den Weg, wo er...
Was sie sich abgeschrieben haben? Ich weiß es nicht. Oh, jetzt warten wir noch auf den Zeitpunkt. Salah weiß nicht, was er tun soll.
Ja, ist natürlich
weil Indy ja ohne ihn gefallen ist. Und jetzt kommt's gleich. Auch wieder so ein großer Moment in dem Film. Was hat das eigentlich mit diesem Graffiti da auf sich? Bitte nicht stören. Das würde mich auch mal interessieren.
Wo?
Auf einem von diesen Tempeln da. In diesem Modell.
Ich habe es nicht gesehen.
Das sehen wir gleich nochmal. Da kann man es ja noch richtig lesen. Pass auf. Gleich müsste das kommen. Warte. Da. Nicht stören.
Tatsächlich.
Aber warum schreiben die Nazis das? Das macht gar keinen...
Ja.
Das ist...
Nicht stören.
Ich frage...
Ist das ein Übersetzungsfehler oder man wollte irgendwas anderes machen?
Das... Ja gut, Übersetzungsfehler kann sein. Aber warum schreiben die Nazis das auf dieses Modell drauf, wo eh kein Schwein in diesen Kartenraum so reinkommt? Das verstehe ich nicht.
Ja, das ist seltsam. Keine Ahnung. Hast du das mal gesucht und geguckt, ob
du
was
findest? Ich habe da nichts zu gefunden. Das Einzige, was ich dazu finde auf Trivia-Seiten, ist halt eine Übersetzung auf Englisch. Dass die... Ne,
ach so, okay.
Do Not Disturb heißt. Mhm. Aber
das ist ja nochmal... Das ist ja was,
aber warum das da ist, welchen Sinn... Das ist auch so eine Sache, wo... Schön auch, dass er den Stab jetzt zerbricht, dass die Nazis auch auf keinen Fall selber nochmal nachgucken können.
Mhm. Ja. Und jetzt ist natürlich super.
Jetzt denkt man, jetzt ist er aber richtig tief drin.
Ja. Die Flagge.
Ja. Und rein aus Zufall entdeckt er, dass sie noch lebt. Ja. Warum haben sie sie eigentlich entführt?
Ich glaube, weil sie gehofft haben, dass sie ihnen das Medaillon beschafft.
Ach so, das kann natürlich sein. Ja, okay, da hat sie es ja gerade gesagt.
Hm.
Thank you.
Ah.
Das ist natürlich auch eigentlich kein besonders feiner Zug von ihm, wenn man ehrlich ist.
Nein, nein.
Also das muss man auch mal sagen. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Moment, wo so ein bisschen James Bond da rauskommt aus der Figur.
Mhm.
Auch schön, dass offensichtlich gar niemanden interessiert, dass einer von den Gräbern da mit einem, wie heißen die Dinger?
Ach, mit so einem Feldstecher oder
ist
mit
das
so einem...
Ist ein Feldstecher? Ja, ich glaube, die haben noch einen anderen Namen, die Dinger.
Ach so,
Fernglas. Ist ja auch egal.
Also ja, genau.
Mit so einem Gerät, wo er eigentlich nicht für ausgebildet sein sollte, arbeitet.
Ach, das ist so zur Vermessung, ne?
Ja, ja.
Ja.
Aber die Dinger haben ja auch irgendeinen Namen.
Bestimmt, ja.
Ja. Wir sind übrigens gleich in der Mitte des Films, sehe ich gerade.
Stimmt.
Ja.
Auch nett, also falls man das Mädchen hinreichend motivieren könnte,
ja, ja.
Wäre sie
aber
vielleicht
wir wissen ja, wer für Motivation zuständig ist in diesem Film. Der perfekte Mann für diese Art
Arbeit.
Ja,
da ist er wieder.
Ja.
Und jetzt, vor allem, das ist auch interessant, erst jetzt hat er das Emblem mit dem Hakenkreuz am Anzug.
Was er
das hatte
ist,
er vorher nicht.
Man weiß auch gar nicht, ob er Deutscher ist oder wo der eigentlich herkommt. Der hat so ein bisschen was... dämonisch ist vielleicht übertrieben, aber so ein bisschen was Unzuordnbares, ne?
Ja.
Ne, der ist ja auch mal, wir haben ja auch gesehen, er ist ein Sadist, ne? Und,
ja, genau.
Wo könnte ein Sadist mehr Freude haben, als Folterknecht der Nazis zu sein?
Ja. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass er auch in anderen Zusammenhängen gefoltert hätte. Also je nachdem, wer ihm die Möglichkeit gibt,
aber,
ne? Und in diesem Fall.
Aber die Nazis sind ja nun nicht bekannt dafür gewesen, zimperlich zu sein.
Nee, genau.
Das meine ich damit.
Also eigentlich ideal für ihn.
Das ist natürlich auch ein schöner Schuss, finde ich immer.
Ja.
Ist ja auch
in die Sonne
öfteren mal nicken. Parodiert worden. Ja. Genau.
So, jetzt sind wir in der Nacht.
Und
da
wir
baut
sehen
sich
schon,
das
ja, genau,
Unwetter
wir sehen
zusammen.
Schon,
mit so Donner.
Und es stellt sich die Frage, wie natürlich ist dieses Unwetter noch? Oder ist das schon ein Vorgeschmack darauf, was wir gleich finden werden?
Stimmt.
Ja. Jetzt finden sie nämlich gleich die Quelle der Seelen. Ist ja dieser Raum. Wird ja irgendwann in meinem Film genannt so. Schön auch mit dem Stemmeisen jetzt alles aufstemmen. Und rein damit. Jetzt haben wir auch gar keine warmen Farben mehr drin.
Nee, es ist alles so weißt bläulich. Du?
Ja,
das war schon gut. Der Blitz gibt dann halt dieses gruselige Stein.
Und natürlich, warum bewegt sich der Boden?
Da sind Schlangen drin, ne?
Genau. Wurde ja auch schön aufgebaut am Anfang des Films, dass Indy Probleme hat mit Schlangen.
Ja. Die Frage ist natürlich, wie haben die da diese Schlangen oder haben die sich dann selbst dort angesiedelt oder wie kam das?
Das sind gar nicht alles echte Schlangen, da sind zum Teil auch Fahrradschläuche mit bei.
Ach so, ja gut, das ist jetzt die technische Komponente.
Ach so, aber, wie das passiert ist.
Ja genau.
Wir sehen da doch später ein Loch, wo die Schlangen rauskrabbeln. Das ist ja dann das, wo sie wissen, dass dass man da rauskommen kann, wenn sie ausbrechen.
Ja.
Aspisvipern. Ist übrigens einer von den, von der Kuh ist übrigens gebissen worden.
Oh.
Von einer der Schlangen. Hm. Und irgendeine Schlange, ich weiß nicht mehr, welche Rassen das waren, irgendeine Schlange ist bei den Dreharbeiten gestorben, weil sie nämlich von einer anderen, größeren Schlange zu Tode gebissen wurde.
Oh. Das heißt, an diesem Film wird am Ende nicht stehen, bei diesen Dreharbeiten wurden keine Tiere verletzt
oder getötet. Das können sie nicht hinschreiben. So. Jetzt kommt eine Szene, die weitestgehend improvisiert ist wohl. Weil nämlich im Drehbuch stand, dass Marion in einem Kleid in die Quelle der Seelen geschmissen wird. Mhm. Aber es stand nie drin, wie sie eigentlich dieses Kleid bekommt. Und wo sie das her hat. Also hat man diese Szene dann, improvisiert. Und gerade später dann, wenn sie versucht, ihn betrunken zu machen, das war eine Idee von Karen Allen, so einen so einen kleinen Callback auf ihre Einführung von der Figur.
Mhm.
Weil wir wussten ja schon, dass sie viel verträgt und mehr als verträgt als nur mancher Mann.
Mhm.
Und das macht natürlich auch Sinn in der Situation, dass
sie. Ja gut, das kommt ihr jetzt zugute, ne? Dass sie da diese.
Also man sieht, das ist auch schön aufgebaut worden.
Ja.
Auch eine schöne Motivation. Sie werden gleich kommen, um dir weh zu tun, und ich kann nichts tun, um es zu verhindern.
Ja.
Das ist natürlich auch die Frage, lügt sie jetzt oder sagt sie jetzt die Wahrheit eigentlich?
Man weiß es nicht, aber es passt auch wieder zu diesen James Bond Girls, ne?
Ja. So übrigens, ursprünglich war auch die Idee, dass sie eine Nazi-Spionin ist.
Ah.
Und auch das kennen wir ja als erfahrene Zuschauer der Reihe aus einem anderen Film. So, jetzt kommt was ganz Interessantes, und zwar die Quelle der Seelen ist wohl das ehemalige Set vom Overlook Hotel aus Shining. Von Stanley Kubrick.
Oh.
Also offensichtlich wurde einiges umgebaut, ich kann nichts erkennen, was noch mich an Shining erinnert. Aber angeblich soll das die ehemaligen Sets sein. Oder zumindest die ehemaligen... Ja, on the set of the Overlook Hotel. Was ein Jahr früher gedreht wurde.
Ja, man muss halt schon irgendwo auch effizient arbeiten, ne?
Ja, ja.
Das ist ja immer so das Problem.
Vielleicht sind das ja die Szenen aus der ägyptischen Halle, die nie in die Kinoversion gekommen sind. Oder vielleicht sind die ja nur in der amerikanischen Version.
Ach so.
Ja. Kennst du die Geschichte?
Nee, das kenne ich nicht.
Bei Shining, es gibt zwei Fassungen von Shining, eine internationale und eine amerikanische. Und die amerikanische ist, glaube ich, 20 Minuten länger. Und Kubrick hat die ganzen Sachen rausgeschnitten für die internationale Version, weil er der Ansicht war, dass Europäer nicht so viel Erklärung brauchen.
Oh.
So, und Indy fackelt einfach mal nicht lange und fackelt alle Schlangen ab.
Mhm. So, sie fordert ihn jetzt zum Duell.
Genau, und das ist
wie Duell raus.
Genau, und wie gesagt, das ist eine rein improvisierte Szene wohl.
Mhm. Er ist beeindruckt, dass sie das in einem Zug weggezogen hat.
Gleich mal ein Statement setzen.
Ja.
Übrigens, ich habe jetzt gerade zufällig auch wieder gefunden, es war eine der Pythons, die gestorben ist, nachdem sie eine von einer der Kobras gebissen wurde.
Oh, ja, gut.
Ja, und jetzt stehen wir gleich vor der Bundeslade. Die übrigens vom Design her tatsächlich nach Exodus 2510
designt wurde.
Ach. Ja. Also.
Ja, das ist interessant. Also zum Thema Bundeslade, es gibt in Äthiopien tatsächlich so ein Binnensee mit ganz vielen kleinen Inselchen, der von vielen Religionen irgendwie genutzt wird. Und es gibt wohl auch so Legenden oder Sagen, dass auf einer dieser Inseln auch irgendwie die Bundeslade zu finden sein soll. Also
ja, gut, ich will nicht wissen, wo überall die Bundeslade
zu finden sein soll. Genau, richtig, ja. Hm.
Und, ach so, ja, und die Kleidung, die Belloc dann am Ende, im Finale anhaben wird, wenn sie die Lade öffnen, die ist auch nach Exodus Kapitel 28 modelliert worden.
Ja, okay.
Finde ich auch interessant, dass man sich da... Eigentlich liegt es auf der Hand, dass man sich dafür inspirieren lässt, aber es ist trotzdem auch irgendwie interessant, dass man das extra mal nachgeschlagen hat nochmal.
Ja, ich meine, das sichert natürlich auch dann die möglichst größte Akzeptanz, also von, dass sowas funktioniert. Okay, sie spielt übertrieben betrunken.
Oder Karen Allen ist keine gute Schauspielerin. Ja. Und er kann nicht mal ihren Angriff jetzt noch ernst nehmen. Und jetzt haben wir auch gleich noch eine schöne Szene. Wenn er wieder auftritt, genau. Auch einer der besten. Er hat eigentlich somit die besten Witze im Film, muss man sagen.
Ja, ja, ja.
Auch gleich jetzt.
Niemals richtig gekleidet für die.
Ja, ja, auch den, auch der Joke jetzt, wo man denkt, das ist jetzt irgendwie so eine Art Nunchaku. Und derweil ist es nur ein Reisekleiderbügel.
Ja.
Er genießt es auch, ne?
Ja, 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 das ist, passt zu diesem sadistischen.
Auch schön, dass die Lade offenkundig von selbst leuchtet.
Ja, ja, ja.
Aber dass es keiner von beiden für erwähnenswert hält. Oder?
Ja, das stimmt. Ja, ja. Ja, und was auch cool ist, wir sehen jetzt erst, also die haben die Lade ja eher gesehen als wir als Zuschauer. Wir sehen ja jetzt die Lade erst, nachdem sie die auf die Stöcke gesetzt haben, um sie hochzuheben.
Interessant, wie viel Spielberg in dem Film eigentlich mit Schatten arbeitet. Das fällt mir jetzt erst auf.
Ja. Und hier auch wieder.
Man wollte übrigens auch mechanische Schlangen einsetzen.
Ja, warum hat man das nicht gemacht? Oder hat man es gemacht?
Weil sie zu unecht aussahen.
Ja, okay. Oh, ja, Entschuldigung. Ja. Okay, die Lade wird abgestellt.
Und in die Kiste verpackt. Warum hat Indy eigentlich in der Szene Handschuhe an? Wäre auch eine interessante Frage.
Naja, Arbeitshandschuhe halt.
Ja, aber sonst hat er die doch nie an.
Das stimmt, ja.
Aber gut, das ist ja auch, glaube ich, die einzige richtig, richtig geplante Aktion in Sachen Schätze heben, die er in allen Filmen hat. Würde ich mal behaupten.
Ja, ja. Ja.
Und Indy ist zum zweiten Mal in einem unterirdischen Raum eingeschlossen in diesem Film. Und diesmal aber richtig.
Es ist gerade eine sehr biblische Einstellung, wie die ganzen Leute da hinten in der Ferne auf diesem Hügel warten. In 1000 Jahren werden sie vielleicht selbst etwas wert sein.
Ist ja auch nochmal ein Rückblick auf seinen Monolog von mit der Uhr.
Ja, und vor allem auch nochmal die biblische Anspielung. Auch die 1000 ist ja auch nicht so gewählt. Okay, ja, also, ne, so un...
Aber man sieht, er bekommt auch nicht alles, was er will.
Ja.
Da waren wohl Glasscheiben zwischen den Schauspielern und der Schlange.
Ah.
Ja. Ja, ja. Da gibt's Fotos auch von.
Ach cool, ja.
Wo man dann die Spiegelungen sieht. Da siehst du, Dietrich hat ähnliche Gedanken wie wir.
Ja.
In Bezug auf Belocs Motivation.
Ja, ja.
Ja, man sieht, irgendwie merkt er, die machen doch nicht alles, was ich will. Tja. Ja. Also es gibt ja in jedem Film so eine Szene, wo man mit ekligen Tieren eingesperrt ist. Hm? Also in jedem Indie-Film. Hm? Das ist ja auch so ein Markenzeichen der Reihe. Im zweiten Teil haben wir ja dann die Szene mit diesen Insekten.
Ja, ja.
Und im dritten Teil die Ratten in den Katakomben.
Stimmt.
Ich weiß nicht, was es im vierten ist. Aber ne, das ist eins der Markenzeichen dieser Reihe auch. Und hier haben wir eben Schlangen. Das war das, was ich vorhin meinte.
Da kommen sie her, durch dieses Loch.
Ja. Genau. Und daran erkennen sie auch, dass man da abhauen kann wieder.
Oh, das ist sehr, sehr eklig,
ja.
Wo die ganzen Schlangen da rauskommen.
Ja, vor allen Dingen, da kommen doch auch gleich die ganzen Skelette, ne?
Oh, das weiß ich jetzt noch nicht.
Doch, doch, ich glaube, ja, da kommen... Ja. Das ist auch so, da kommt gleich die gruseligste Szene des ganzen Films. Also, obwohl, die vielleicht neben den schmelzenden Gesichtern die gruseligste Szene.
Ja, das sehen wir ja dann gleich noch.
Auch ein netter Gag. Mir ist nicht ganz klar, warum sie eigentlich wollten, dass sie in der Szene ein Kleid trägt, weil das spielt ja eigentlich keine Rolle für diese ganze Szene.
Naja, ich glaube, das hat schon was damit zu tun, sie konnte ja immer mehr Kleid loslassen. Und ich meine, das ist wahrscheinlich auch einfach so, ne, um das Ganze ansprechend zu gestalten.
Oh, und wir hatten gerade wieder das Raiders-Theme.
Ja.
Wenn Indy mal wieder den Tag rettet.
Mhm.
Und wir jetzt gerade gar nicht wissen, wo er eigentlich ist. Das meinte ich gerade. Ne? Das ist auch, wer schreit da jetzt eigentlich und wer schmeißt denn, was passiert da jetzt eigentlich?
Ja,
die Szene ist eigentlich ist die Szene so ein bisschen deplatziert in dem ganzen Film. Ne?
Ja, man hat fast das Gefühl, dass das Genre kurz verlassen wird, ne?
Ja, ja. Und plötzlich sind wir in einem rein rassigen Horrorfilm
gewesen. Ja, genau.
Für 10 Sekunden.
Oh, ja, aber das ist ja auch praktisch, dass da nur dieser eine Felsklotz dieser
Würfel offensichtlich weg, auch, der offensichtlich auch innen hohl ist, weil man ihn wahrscheinlich sonst gar nicht so von außen wegschieben würde. Das richtig. Flugzeug ist übrigens, hat nie existiert. In der Form. Also es basiert nicht auf einem Flugzeug, was wirklich existiert hat, sondern es basiert auf einer Konstruktion, die Gebrüder Horten gegen Kriegsende entworfen haben, was aber nie gebaut werden
konnte. Soll das wahrscheinlich so ein Vorläufer des Stealth-Flugzeug sein, ne? Was so nicht, also durch seine spezielle Konstruktion nicht auf dem Radar erkannt werden kann.
Ja, das kann sein, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, das ist das ist das Thema.
Ja. Auf der Holzkiste steht Eigentum der deutschen Wehrmacht, ne?
Ja.
Mit Adler drauf.
Was im Klartext schon heißt, dass die Nazis Ägypten überfallen haben. wenn man es mal genau nimmt. Ist ja nicht eigen, weil warum soll sonst die Wehrmacht in einem fremden Land sein?
In welchem Jahr sind wir nochmal?
36.
Das ist ja eigentlich zu früh.
Ich weiß. Und hier ist wieder Pat Roach, den wir, wie gesagt, schon in der Bar in Nepal einmal gesehen haben.
Ah. Ist auch cool, dass ein Mechaniker mit einem Schraubenschlüssel kämpft.
Hat er nicht sogar gerade damit noch gearbeitet?
Das kann sein. Ja. Der Pilot kriegt nichts mit, der guckt weiter nach vorne.
Ja, klar. Der denkt jetzt erst gemeint sogar zuerst. Ja. Warum kommt er überhaupt runter in der Szene? Könnte man sich jetzt fragen, weil eigentlich wär er doch schneller als bei den Piloten. Ja. Das ist auch so ein Element, was ich meinte, Indy gelingt eben nicht alles.
Ja.
Und eigentlich ist er dem Typen kolossal unterlegen. Ich geb dir eins in die Fresse, davon erholst du dich nicht, mein Junge. Ist aber auch eine schön choreografierte Kampfszene, finde ich, um das Flugzeug rum. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
Ja, es ist halt was anderes, als, sag ich mal, irgendwo in einem historischen Set zu arbeiten, zu kämpfen, wo ja auch ganz viel Gefahr lauert. Und hier ist ja einfach das Gefährliche, einmal, dass es genau. Ein Flugzeug ist, dass diese Rotoren laufen und dass es jetzt auch noch anfängt, sich zu bewegen.
Und dass hier auch noch eingesperrt ist da drin. Das kommt ja auch nochmal.
Stimmt, ja.
Und die anderen kommen ja jetzt auch nochmal da vorbei. Das baut sich immer stärker auf. Gleich explodiert ja auch noch was. Wodurch ja dann die anderen im Tal überhaupt erst darauf aufmerksam werden, dass da nicht alles so läuft, wie es soll.
Ja, jetzt wird natürlich auch
jetzt fällt,
durch den Flügel der Tank.
Ja, es baut sich alles immer mehr auf. Und die Pistole ist weg.
Na, das war die verräterische Explosion.
Genau. Die wir hier jetzt auch noch mal sehen. Auch schön die Prioritäten setzen. Erstmal bei der Bundeslade bleiben. Ja. Auch schön, wie der Mechaniker jetzt aufwacht, also weil er offensichtlich voller Benzin ist.
Ja, es ist gut für ihn, da kann er wenigstens noch rennen. Rauchen,
ein offenes Feuer verboten. Und es spitzt sich immer mehr zu.
Aber dafür kann Indy sehr gut austeilen.
Ja, gut.
Auch wenn das dem anderen...
Aber er ist natürlich auch ganz schön lediert, ne?
Ja.
Und das ist eine Szene, die auf jeden Fall in den Nachmittagswiederholungen geschnitten wurde. Ne? Das sieht man nicht in den Nachmittagswiederholungen im Fernsehen, wie das Blut da spritzt.
Meinst du nicht?
Nee. Ob das jemals so funktioniert, weiß ich auch nicht.
Es hat in vielen Filmen schon funktioniert.
Ja gut, aber... Das ist ja auch kein klassisches Schloss, ne? Das ist ja ein anderer Verschluss.
Ja, genau, so ein Schieber oder so, ne?
So ein Vorhängeschloss kann man bestimmt so, oder ein Türschloss mit einer Holztür, aber... Tja. Auch schön.
Warum ist der jetzt nochmal explodiert?
Im Zweifel ist einfach das Benzin bis dahin gelaufen.
Ah, okay.
Dann nehme ich den Film jetzt auch mal in Schutz. Ein Lastwagen? Ja. Ja, die Lastwagen-Szene hat auch 6 Wochen, glaube ich, gedauert zu drehen. Nee, Quatsch, 6 Wochen kann ja auch nicht sein, wenn das in... Warte mal...
So, die Bundeslade wird jetzt auf den Lastwagen verladen.
5 Wochen Dreharbeit für 6 Minuten Film, diese Lastwagen-Szene.
So, die Männer besteigen die Fahrzeuge und die Begleitfahrzeuge. Auch wieder viele Statisten im Einsatz. Die ganzen Grabungshelfer. Mhm. Und Indy auf dem Pferd.
Ja. Sehen wir auch selten, ne?
Das stimmt, ja.
So spontan wüsste ich jetzt auch nur im dritten Teil, wenn sie da in den Sonnenuntergang reiten.
Auch sehr schön, wie dann alle, wie Indy durch die Menschenmenge durchreitet und dann nach ihm alle aufstehen.
Ja, offensichtlich haben die Nazis nicht den Mindestlohn bezahlt.
Ja.
Warum ist er eigentlich so weit vorne dabei? Er ist doch eigentlich nur der Folterknecht.
Tja, vielleicht will er auch weg.
Ist auch eine, ne? Ja. Naja, aber ja, er ist ja später dann auch noch dabei, wenn sie die Lade öffnen. Das ist, er hat ja so eine herausgehobene Stellung, die sich jetzt irgendwie auch nicht so innerhalb der Story erklärt.
So, das ist schon bemerkenswert, wie er in so Was kurzer Zeit mit dem Pferd die aufholen kann.
Mhm. Oh, vielleicht fahren die nicht so schnell, weil sie ja die Bundeslade haben.
Ja, gut, richtig, ja. Aber auch ein Mercedes, ja. LKW.
Ich frage mich auch, warum die anderen nicht einfach mal anhalten, wenn sie sehen, dass offenkundig was mit diesem LKW nicht stimmt.
Das stimmt.
Auch wieder schön choreografiert. Also die Kampfszenen sind immer sehr schön choreografiert, muss ich sagen.
Ja, stimmt, ja. Es geht natürlich unglaublich viel zu Bruch, das ist natürlich auch klar.
Das ist richtig, ja. Aber wie immer interessiert das sowieso keinen, weil die Leute, denen das gehört, sehen wir ja nur für eine Sekunde.
Ja, richtig.
Und es geht ja schließlich um Wichtigeres.
Ja, die Bundeslade. Also Indy fährt jetzt vorne und wird aber von dem Jeep von...
Er hat den Truck mit der Bundeslade, ne?
Genau, richtig. Hm. Aber drängt ganz geschickt den Jeep mit den anderen Soldaten ab.
Ja. Und jetzt ist er nur noch bei...
Ja, jetzt nee, hat er jetzt auch
das Motorrad. Das
Motorrad, genau. Mit Beiwagen. Er sieht es im Rückspiegel, aber... Oh!
Man sieht gar nicht, wie er so rammt.
Nee, ne? Man sieht es nicht, aber die beiden... stürzen in so einen Wassergraben.
Ja.
Und jetzt sind sie eigentlich schon wieder in der Wüste. Sie waren ja vorher auf so einer Straße durch so ein...
durch irgendeine Oase, Welt, ne?
Ja,
man sieht ja genau. Da hinten noch die Bäume.
Genau, richtig.
Und plötzlich sind wir im Gebirge.
Ja, genau, richtig.
Also die
Landschaft wandelt sich stetig.
Jetzt sind wir nämlich plötzlich schon wieder mit Bäumen umgeben.
Ja.
Also die Topografie nehmen wir mal besser nicht so ernst.
Ja, stimmt.
Ist auch schön, wenn man mal so drüber redet. Das ist mir jetzt nämlich auch das erste Mal aufgefallen. Weiß nicht, wie es dir geht.
Dass es so viel sich so ändert.
Ja.
Nee, stimmt. Das ist, finde ich auch. Aber ich finde, durch die Geschwindigkeit fällt es nicht auf. Also weil Eindruck haben, dass die lange unterwegs sind, ja, ne, und sich deshalb so.
Ja gut, die Szene Landschaft dauert ja 6 Minuten. Ne? Ja, das gut. Ist ja schon kein. Für eine Action-Szene ist das ja recht lang.
Ja, wahrscheinlich muss man da auch stetig die Kulisse wechseln.
Und schon wieder Blut.
Ah, stimmt.
Sieht man den... Oh. Man kann sagen, sieht man in den nächsten Teilen auch so viel Blut, aber wir sehen ja im zweiten Teil sowieso nochmal, wie jemandem das Herz rausgerissen wird.
Und da lag auch die Tür.
Ja. Schön auch, wie der eine Soldat jetzt erst aufsteht.
Mhm.
Als ob vorher alles in Ordnung gewesen wäre. ganz schön alt auch, ne?
Mhm, stimmt. Ein sehr alter Soldat. Also er robbt sich jetzt über die Plan des LKW und tritt, genau, nee. Übernimmt das Steuer von Indy und kämpft gegen ihn, der ja schon verwundet ist.
Genau, indem er immer auf seine Schusswunde einprügelt.
Ja. Und er schubst ihn vorne aus der Scheibe raus. Und ja, Indy reißt den Mercedes-Stern ab.
Ja. Zu Recht. So, jetzt versuchen sie Indy zu zerquetschen. Was aber nicht funktionieren wird. Denn Gott sei Dank kann er sich am Kühlergrill noch festhalten und unten herziehen. Wobei wahrscheinlich allein jetzt schon er wahrscheinlich jetzt schon schwere Verletzungen hätte.
Ja, ich, aber gut, er hat ja gute Lederkleidung. Das hält das aus.
Wie gut seine Lederschuhe sind, wissen wir ja dann im zweiten Teil.
Ja. Und er schafft es wirklich, sich unter dem LKW durch, hinten wieder zurück auf die Ladefläche zu kämpfen.
Ja.
Und er steigt zur anderen Seite wieder ein. Und
macht genau dasselbe, wie der Typ mit ihm gemacht
hat. Richtig. Und wieder Platzwechsel, Indy übernimmt wieder das Steuer.
Ja.
Okay, das sah ein bisschen gekünstelt aus, wie er den Kopf immer vorne aufs Armaturenbrett gehaut hat. Aber jetzt,
und
jetzt passiert genau das, was eigentlich, was sie mit Indy vorhatten. Er wird, er wird überfahren, er wird nicht gequetscht. Genau. So, und jetzt gibt es eigentlich nur noch Indy, den LKW und das Auto mit den vier anderen.
Ja. Mit Dietrich, Tod, Belock und wie heißt denn der vierte Typ eigentlich?
Das war, glaube ich, ein Soldat nur, der ist gefahren. Ich glaube, der, oder?
Ja.
Oder genau, es sind zwei Soldaten. Sind abgedrängt worden, sie müssen zurücksetzen, um wieder auf die Straße zu kommen. Und ja, wir sind plötzlich direkt in einem Ort drin mit dem LKW. Ne?
Sind wir nicht sogar in Kairo?
Wahrscheinlich ist das jetzt
Kairo. Wir sind doch in Kairo auch schon.
Ah, wieder. Und guck mal, er ist in Omas Garage.
Ja, auch schön in Szene. Nee, wir sind in Kairo wieder. Die Kuppel haben wir ja vorhin schon gesehen. Stimmt, bei diesem, wo er den Typen erschießt. Und dieser ganze Marktplatz wahrscheinlich, meine ich, haben wir auch schon gesehen.
Ja gut, die waren vorbereitet, ne?
Ja.
So, jetzt haben wir Party.
Jetzt kommen ja die Piraten-Schmuggler. Mr. Katanga. Würde mich ja auch interessieren, wie realistisch das ist, dass hier ein Schwarzer in den 30ern so eine große Crew auf einem Boot hatte, die offensichtlich international schifft und nicht bloß irgendwie in Afrika rumschifft.
Ja, weiß ich nicht. Das ist...
Ich meine, dass sie offensichtlich so eine Mischung aus Piraten und Schmugglern sind, das sieht man ja, aber trotzdem. Jetzt finde ich, verliert der Film ein bisschen seinen Drive, bevor er dann richtig ins große Finale einsteigt. Ne? Jetzt sieht man ja auch erstmal noch diese Liebesszene zwischen Marion und Indy, die da noch kommt, und dann wird ja das Boot erst überfallen wieder.
Ja.
Und Sulla verlässt diesen Film auch. In dieser Szene.
Wieder voll in Blau gehalten, ne?
Ja, wir sind ja auch wieder nachts.
Ozean. Genau, auf dem Ozean. Und in der Kajüte? Ja.
Ja, genau.
Sehr gut. Ich...
Schon wieder ein weißes
Kleid. Genau, richtig.
Da guckt sie Nancy sogar selber Piraten.
Aber ich hatte auch gerade dieselbe Frage wie Indy. Wo kommt das Kleid her?
Ja. Ja, der ist durch den Kampf ganz schön, auch ein schöner Gag. Oh,
ja. Der kriegt voll den Spiegel ab. Hat er nicht auch eine Schusswunde eigentlich?
Ja, ja, die ist ja auch abgebunden. Das sind nicht die Jahre, das Material verschleißt, ist auch ein guter Spruch.
Das ist ein sehr guter Spruch, ja.
Ja. Auch eine schöne Szene, finde ich, ja.
Ja, es tut ihm nicht am Ellenbogen weh.
Okay, jetzt hat er einmal seinen Hut verloren.
Ja, er hat ihn abgezogen.
Ja. Aber du merkst, da ist das Tempo jetzt komplett rausgenommen, was wir jetzt eigentlich vorher mindestens eine halbe Stunde lang hatten mit vom Schlangentempel zum Flugzeugkampf zur
ja, total.
Verfolgungsjagd. Und der Film könnte ja sogar jetzt eigentlich auch schon vorbei sein, wenn man ehrlich ist, ne?
Naja, aber was uns ja alle noch interessiert klar, aber, ist, was ist denn jetzt mit der Lade?
Naja, aber...
Also man ist ja selbst auch schon so ein bisschen interessiert.
Klar, aber grundsätzlich haben sie die Lade. Das ist auch eine schöne Szene, die jetzt kommt, wie die Lade offensichtlich... sie brennt nur das Hakenkreuz weg, ne?
Ja, und auch man merkt, die Ratten... Ja.
Mal gucken, siehst du, sie brennt nur das Hakenkreuz dadurch.
Ja, stimmt.
Und ja, aber ich meine jetzt so, theoretisch, sie sind geflohen, sie haben die Lade dabei, sind abgehauen, sind auf dem Weg nach Amerika.
Genau, die Nazis haben nicht
90 Lade. Minuten durch. Ne, theoretisch hätte man den Film da enden lassen können. Nur wir haben natürlich noch ein ganz furioses Finale, das ist richtig. So, die U-Boot-Modelle kennen wir aus einem anderen Film.
Sag nicht, das ist das von Das Boot.
Doch. Der wurde nämlich zur selben Zeit gedreht.
Das ist genau Das Boot.
Ob es jetzt das exakt ist, was wir da haben, weiß ich nicht. Aber dann auch später in dem U-Boot-Verschlag, in dem U-Boot-Hafen.
Ah.
Das sind auch die Szenen, das sind die Sets von Das Boot. Das wurde nämlich in derselben Gegend zur selben Zeit gedreht. Und man hat sich dann an deren Drehpausen die Modelle ausgeliehen. Und die Produktionsfirma hat aber vergessen, die Crew von Das Boot darüber zu informieren.
Nein, die waren natürlich weshalb nicht
die
begeistert,
dann, weshalb die dann überrascht waren an einem Tag mal, wo sie dann keine Drehpause reingeschoben hatten, dass plötzlich das U-Boot nicht da war.
Das ist aber wirklich interessant.
Was ist mit Jones?
Oh. Okay, das Versteck ist etwas offensichtlich eigentlich in diesem Rohr.
Ja, das ist richtig. Schwarzer Wilder. Auch schön, wie er einfach nur Marion mitnimmt, weil er sich provoziert fühlte, dass eben ein Schwarzer einfach irgendwelche
Kommandos oder Befehle
ihm auf demselben Niveau diskutieren wollte. Ja. Und wie gesagt, das ist wohl alles von Das Boot.
Das ist ja echt abgefahren. Ja.
Da ist er doch. Ja, jetzt kommt natürlich auch wieder so eine Stelle, wo man kritisch nachfragen könnte, was jetzt eigentlich passiert genau. Wenn er sich da außen langhangelt am U-Boot und die ganze Fahrt über da außen an dem U-Boot war, weil er kam ja nicht ins U-Boot rein.
Ich finde, es ist sehr unangenehm, auf einem U-Boot zu laufen und zu wissen, das wird gleich untertauchen.
Ja, ja. Ne? Aber wir sehen ja, was er da, wie lange er da fährt. Und wenn die jetzt tauchen und er da die ganze Zeit draußen hängt, eigentlich funktioniert das auch nicht ganz so. So, die Insel, wo wir hinfahren, wird meistens entweder als Christiana oder Parkia identifiziert. Hm. Ja. Genau. Ne? Aber ist eigentlich,
das ist schon ein bisschen rätselhaft, wie ja. er da jetzt hingeht. Also, dass ja. das geklappt hat.
Ja. Ist auch, glaube ich, ganz gut, dass sie es nicht zeigen, wie er auftaucht oder so.
Ja.
Dann ja. denkt man nicht so sehr drüber nach, aber.
Naja, stimmt.
Kommt im Prinzip derselbe Gag nochmal wie mit Marion. Nur, dass er sich jetzt auch noch umzieht.
Es ist schön, wie das immer passt, dass er im richtigen, dass im rechten Moment sie Marion rübergeführt wird und er das von seinem Versteck aus beobachten kann.
Ja gut, aber er weiß es ja eh, dass sie die haben.
Das stimmt, ja, er weiß es eigentlich.
Ja, und die Jacke ist zu klein. Der U-Boot-Kapitän, den wir vorhin übrigens gesehen haben, der tritt im dritten Teil auch nochmal auf und spielt dort Hitler.
Oh.
Ja.
Ja, jetzt ist das ganze Logo weggebrannt. Ja. Mittlerweile.
Das ist der Satz, wo ich meinte, dass sie den als letztes ins Drehbuch reingeschrieben haben, damit sie es wenigstens mal erwähnt
nochmal wiederholen.
Haben. Mir ist nicht ganz wohl beim Gedanken an dieses jüdische Ritual.
Und was meint er damit genau?
Die Öffnung der Tora. Der Bundeslade.
Ah, okay, also ich verstehe nicht ganz, warum er das als jüdisches Ritual bezeichnet.
Ja, gut.
Oder ist es, Moment, das ist ja...
Die Bundeslade ist ja ein... Also, ich kann es auch jetzt schon erzählen. Also Belloc trägt ja, wie schon gesagt, Kleidung, die nach Exodus angefertigt wurde. Und das, was er dabei sagt, sind Paragraphen, die auch heute noch aus der Tora zitiert werden.
Ach, okay.
Beim Sabbatgottesdienst.
Ja, okay. Ja, stimmt.
Also er spricht wohl Aramäisch, wenn ich das hier richtig gelesen habe, und nicht Hebräisch. Aber es ist natürlich ein, ne?
Ja, okay.
Welches Ritual? Es muss ja ein jüdisches Ritual sein bei der Öffnung der Bundeslade, weil es ja sonst kein Ritual geben kann.
Ja.
Auch schön, wie sie die wobei mir auch nicht ganz klar ist, warum müssen sie das eigentlich da auf dieser verlassenen Insel machen? Gut, vielleicht als Test, dass sie es nicht in Berlin machen wollen. Okay, das
kann ich nachvollziehen. Oder auch Neugier vielleicht auch.
Gut. Ja gut, aber warum gerade auf so einer Insel und nicht dann noch direkt in Kairo? Das ist die nächste Frage. Weil diese Insel gehört ihnen ja auch nicht. Die gehört ja zu Griechenland oder der Türkei oder wem auch immer.
Ja, das stimmt. Aber vielleicht mussten sie erstmal weg. Ja, und die hatten halt dort einen U-Boot-Posten. Wie ist er denn da so schnell aufgekommen?
Stimmt. Das weiß ich nicht. Mir ist auch nicht ganz klar, wo er plötzlich diese Panzerfaust her hat.
Ja, er ist hinter so einem Materiallager verschwunden.
Ach so,
und da hat er wahrscheinlich die aufgenommen irgendwo.
Okay. Interessant auch, wie Tod völlig desinteressiert ist an dieser ganzen Szene.
Ja, oh, guck mal, ihm läuft, hast du es gesehen? Ihm lief eine Fliege über den Mund.
Ja, habe ich gesehen. Aber schön auch, dass er das komplett überspielt.
Ich hatte kurz gedacht, er hätte sie verschluckt.
Wäre natürlich noch ein besserer Schauspieler dann.
Ja.
Und Indy zeigt, dass er nur blufft. Ist die Frage, sprengt er sie jetzt wirklich nicht in die Luft, weil er die Lade nicht zerstören will, oder sprengt er sie vielleicht auch deswegen nicht in die Luft, weil er weiß, dass wahrscheinlich alle da unten sterben würden, inklusive Marion, wenn er da einfach jetzt so eine Granate hinfeuert?
Ja, vielleicht hat er sie ja auch, ich meine, er musste ja auch schon wieder improvisieren. Also,
ach so, du meinst, er hat das gar nicht durchdacht, nee, und gehofft, nicht, dass sie einfach,
dass einfach irgendwas passiert.
Dass sie ihm einfach alles geben. Hm. Das kann natürlich auch sein, ja. Stimmt. Aber ich glaube, er zögert letzten Endes wegen Marion.
Hm, ja. Gut, er nimmt jetzt die Panzerfaust langsam wieder runter. Ja. Und mittlerweile sind auch Soldaten oben auf dem Felsen angekommen, ja, und stellen sich hinter ihn.
Und jetzt kommt das große Finale und der Film geht ja auch nur noch 10 Minuten und ein paar zerquetscht.
Richtig. Wir sind natürlich in der Nacht wieder.
Natürlich. Nur dann wirkt es ja auch richtig.
Richtig, die Lade wird nach oben gebracht und abgesetzt.
Indy und Marion sind festgebunden und müssen auch noch dabei zusehen.
Ja.
Das ist die Kleidung, wo ich sagte, die ist nach Exodus 28 geschustert. Und das sind eben irgendwelche Texte, die auch heute noch bei den Sabbat-Gottesdiensten zitiert werden.
Richtig. Sehr schön war eben auch, dass wir sehen, dass die Szenerie ja gut ausgeleuchtet ist, also im Film auch, und weil ja auch gedreht wird.
Ja.
Man hat gesehen, wird es ja auch ist extra, genau, es wird aufgenommen.
Was ja auch eine naheliegende Situation wäre.
Ja,
finde ich schon. Und die Lade wird geöffnet, und was ist drin? Alles voller Staub. Ich finde die Reaktionen von den dreien auch so schön, ne? Dietrich total enttäuscht, also nicht enttäuscht, sondern wütend, Belloc enttäuscht und kann es nicht fassen, und Todd, dem eigentlich alles egal ist, der findet das Ganze einfach, zum Lachen.
Ja.
Aber wir sehen, so einfach ist es nicht.
Genau, es gibt einen riesen Kurzschluss, alle möglichen Lampen platzen.
Ich glaube, das ist mehr wie nur ein Kurzschluss, oder?
Ja. Irgendwie eine Überspannung oder irgendwas.
So, und jetzt geht's erst so richtig los mit der Bundeslade.
Richtig, wir sehen jetzt auch das allererste Mal überhaupt rein in die Lade.
Stimmt.
Das ist das erste Mal überhaupt, dass wir den
Blick sehen haben. Auch, was da drin ist.
Also eigentlich haben wir nicht wirklich was gesehen, aber es war
irgendwie so ein Nebel. Wir sehen ja gleich, was da rauskommt.
Ja, genau.
Und das Interessante ist ja jetzt auch, wenn jetzt gleich die ganzen Nazis alle getötet werden, die Lade ist noch immer ein Zeichen des Bundes von Gott und Israel, denn er tötet ja immer noch die Feinde Israels und der Juden. Was im Nachhinein auch zeigt, wie schlecht durchdacht die Idee war, von den Nazis das Ding als Waffe einzusetzen.
Ja.
Ja, und Belloc ist jetzt durchgedreht, glaube ich, in dem Moment. Weil er sieht, dass all seine Bestrebungen doch Erfolg hatten. Oder meinst du nicht auch?
Ja, ich finde, das ist schon sehr gruselig irgendwie, aber auch so, ja, aber da sieht man auch ein bisschen das Alter des Filmes, finde ich, ne? Von den Effekten her, ne?
Mhm.
Also.
Ja. Und die Feuerflamme, die alle tötet. Auch ziemlich explizit, ne?
Ja, stimmt.
Wenn man das
sieht.
Ja.
Richtig.
Ja. Und hier jetzt auch diese Flammenwand davor, die wurde erst später eingefügt. Gerade jetzt an der Stelle, wo...
Ach, Belloc zur Entschärfung explodiert. Oder was?
Genau, der Film hätte nämlich sonst ein R-Rating bekommen in den USA.
Oh.
Und dadurch, dass man diese Flammen davor eingeführt hat, hat er kein R-Rating bekommen.
Ja, okay.
Aber die Indiana Jones-Reihe hat ja sowieso interessante Verbindung zur USA, zur Freigabesituation in den USA. Ne? Im zweiten Teil wird das ja nochmal ein bisschen interessanter.
Mhm.
Und die Macht strömt einmal zu Gott und zurück oder so ähnlich.
So, Deckel wieder zu.
Ja, und die Lade ist frei.
Ja, aber warum haben wir denn jetzt nicht einfach die zwei Steintafeln gesehen?
Wer weiß, ob die nicht da in dem Sand drin waren.
Ach so.
Ich meine, die Steintafeln sind ja nicht ganz, ne? Das ist ja klar.
Gut.
Die sind ja zerbrochen.
Ja.
Und warum sollen die nicht im Sand liegen?
Ja, gut, das stimmt. Ja, aber darum ging es irgendwie gar nicht, ne? Sondern es ist irgendwie nur diese Macht, die man der Bundeslade irgendwie zuspricht, ne?
Ja.
So, und jetzt trauen sie sich hinzusehen zur Lade und sie liegt wieder völlig friedlich da.
Sind sie eigentlich durch und die...
Die Leute sind alle weg, alle.
Stimmt.
Es liegen alle keine Leichen.
Vielleicht sind sie in die Hölle runtergefahren oder vielleicht so.
So, wir sind
aber wer hat USA? Eigentlich die beiden durchge...
Das war übrigens, wir sind in den USA, ne? Ja. Also, ja.
Wer hat aber eigentlich die beiden... Die beiden entfesselt. Waren das auch die Geister?
Ich glaube, die haben sich dann was einfallen lassen, aber das hat man dann aus Zeitgründen einfach nicht mehr gezeigt.
Was hätte ja sein können, dass die oder vielleicht ist ein Feuerstrahl so nah dran vorbeigegangen, dass er die Seile aufgebrannt hat. Hm. So, und jetzt sehen wir letzten Endes, alles war umsonst, die Lade ist immer noch nicht bei den richtigen Leuten eigentlich. Wer ist das? Absolute Spitze. Das ist das Rathaus von San Francisco. Die Halle hier.
Oh, aber sind wir nicht mehr in...
Sie sind in Washington, aber gedreht hat man das im Rathaus von San Francisco.
Ah.
Was ja auch näher ist an Hollywood.
Ja, gut, ja.
Tja.
Ja, hier ist auch schön, wie mit dieser Unschärfe gearbeitet wird, um das Ganze so ein bisschen verwunschener zu machen.
Das stimmt. Wir sind ja auch jetzt am Ende. Und jetzt sehen wir das endgültige Ende und erfahren, welche absolute Spitzenklasse sich um diese Lade kümmert. Das Hakenkreuz ersetzt durch die Army. Mhm. Und das Ding...
Do not open, ja, steht mit drauf.
Genau. Und das Ding versickert in einem
irgendeinem Lager.
Lager, wo es nie gefunden wird. Was eigentlich gar keine so blöde Idee wäre, wenn wirklich mal jemand sowas finden würde. Und der Abspann fängt an.
Ja, richtig. Ja. Wir sehen eine Riesenhalle und es
bleibt... Second Unit Director Michael Moore.
Ja? Oh.
Aber ich vermute nicht der Michael
Moore. Ja, das denke ich auch nicht, ja.
Ja.
Richtig, das war's.
Das war Jäger des verlorenen Schatzes. Der Film, der einen Mythos begründet hat, dem dann drei Filme folgten, eine TV-Serie, Comics, Romane, Videospiele, weiß ich nicht noch was alles.
Mhm.
Hast du noch ein abschließendes Wort?
Ja, ich muss sagen, der Film ist, also man sieht an, gerade an den effektlastigen Stellen sieht man ihm das Alter an. Aber sonst ist er eigentlich immer noch nach wie vor sehr gut guckbar. Mhm. Ich weiß nicht, wahrscheinlich bei jüngeren Zuschauern würde der Film vermutlich, was so die Gags angeht, nicht mehr so ganz funktionieren. Aber ich finde nach wie vor, auch gerade so diese Zeit, also 1930er Jahre, sehr, sehr interessant, um
ja gut, solche dadurch, dass der Film,
mythischen Sachen
aufzuarbeiten. Dadurch, dass der Film schon immer als historisches Stück ist, kann er auch nie alt werden.
Ne? So gesehen, außer vielleicht in den Stilmitteln oder in den technischen Sachen, das ist richtig, ja. Aber
die Story selber
ist finde ich, noch
kann nicht alt werden.
Sehr, sehr
und rund. Dass die Nazis nicht die Bundeslade bekommen sollten, ist heute noch so aktuell wie damals.
Ja, genau, das würde ich auch sagen.
Ja,
richtig. Was fällt dir noch ein?
Ja, ich würde sagen, völlig zu Recht, ein ganz großer Klassiker des 80er-Kinos, des Blockbuster-Kinos, des Abenteuer-Kinos. Mhm. Völlig zu Recht zitiert, homagiert und parodiert überall. Und ich glaube, die Figur des Indiana Jones ist eine Figur, die allermeisten Menschen auf der Welt kennen. Und zwar völlig zu Recht. Und ja, ich glaube, viel mehr kann man zu dem Film nicht sagen. Wir werden sicherlich auch irgendwann mal die nächsten Teile besprechen. Und ja, dann bleibt eigentlich nur noch, uns zu verabschieden.
Genau, richtig. Also das war I Went to Film.
Genau. Zu und Jäger des verlorenen Schatzes.
Richtig. Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis dann.
I Went to Films.
It's Not a Film School. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter iwenttofilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.